Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 382 des Nur der FCM Podcasts. Wir dürfen heute über einen Punktgewinn des ersten FC Magdeburg sprechen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, das gab es mal, jetzt gibt es das scheinbar wieder. Der FCM spielte also 0-0 in Darmstadt, da werden wir nachher auf jeden Fall kurz drauf eingehen. Unsere Kategorien, die wir jetzt die letzten zwei Folgen aus Gründen so ein bisschen vernachlässigen mussten, sind zurück, aber nur so halb. Und das hat zu tun mit dem Umstand, dass wir heute auch wieder unseren Schwerpunkt auf den kommenden Gegner legen dürfen und das mit Gast, sodass wir also heute ein bisschen ausführlicher über Preußen Münster sprechen. Und da gebietet es, glaube ich, auch ein Stück weit die Höflichkeit, unseren Gast jetzt nicht mit allzu wahnsinnig viel FCM-Interner hier an der Stelle zu langweilen, aber an der einen oder anderen Stelle gehen wir schon auf die Sachen, die ja, wir sonst zu besprechen ein und können da unseren Gast auch ganz sicher mit einbinden. Und das ist ganz interessant, ein Kollege ist im Urlaub, das ist der Thomas, der ist entschuldigt, der darf jetzt also tatsächlich auch mal Urlaub machen, aber die Kerstin ist dabei. Hallihallo.
Einen wunderschönen.
Und ebenfalls im Urlaub und aber trotzdem dabei, und das nenne ich einen Satz, ist unser Gast heute, der tatsächlich, ach, das kann er gleich selber erzählen, von wo er heute podcastet. Ich glaube, das ist eine Premiere im Podcast, hatten wir noch nicht. Hallo Sven, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ich grüße euch, vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus Ägypten, Hurghada. Ja, und lass mir hier gut gehen.
Genau, sehr, sehr geil. Es wird vielleicht nachher noch die Situation eintreten, dass Sven sich live im Podcast ein Bier bestellt. Ich würde das feiern. Wir werden es sehen oder hören vielmehr. Sehen tun wir es nicht, aber hören könnten wir es ja. Genau. Und Sven, du warst jetzt, wir hatten gerade im Vorgespräch schon davon überlegt, wann du eigentlich das letzte Mal zu Gast warst. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Also vielleicht schadet es nicht für die Scharen, Millionen und Abermillionen neuen Hörerinnen und Hörer, die wir seitdem gewonnen haben, wenn du einfach nochmal kurz so zwei, drei Rahmendaten zu dir preisgibst, also was du so treibst und was du vor allem mit Preußen Münster zu tun hast.
Oh ja, angefangen in der Jugend. Ich bin Baujahr 82, habe 89, 90 in der Jugend bei Preußen Münster gespielt. Da ist eigentlich schon so die, ja, ich sag mal, das Interesse gewachsen. Ne? Also du warst noch nicht immer live im Stadion, das haben wir immer mal geschafft, aber nicht regelmäßig. Das war halt nicht diese Bindung zwischen Vater nimmt dich mit. Ja, aber irgendwie immer den Verein verfolgt, dann immer aktiver geworden, je älter man geworden ist und dann über so eine Aktion gemeinsam Kurve wirklich richtig aktiv im Verein gewesen. Dadurch, dass ich früher schon so ein Gaming-Portal hatte, habe ich dann gedacht, komm, jetzt schreibst du über Preußen Münster und habe 2014 06.de, also 06 ausgeschrieben, DE gegründet mit Redaktion und jetzt sind wir ja über 11 Jahre jetzt dabei mit, ich sag mal, 10 aktiven Schreibern plus 5 bis 10 Helfern, die so bei anderen Rahmenaktionen immer dabei sind. Ja, und so bin ich beim FCP über die letzten Jahrzehnte beigeblieben.
Ja, sehr, sehr cool. Wann macht ihr einen Podcast?
Bei Preußen Münster gibt es in der Tat schon 2 Podcasts, deswegen weiß ich nicht, ob ein dritter jetzt nochmal irgendwie was ein Geniestreich wäre. Von daher, wir haben das immer mal überlegt, aber da es schon 2 gibt, dann ich bin nicht der Freund von Kopieren. So. Also okay. Von da, die machen das ganz gut, aber man kann das Rad nicht neu erfinden. Man kann ja nicht die Informationen nochmal erzählen und nochmal erzählen. Klar, der eine pickt sich da die Informationen raus, die er da vielleicht nicht gekriegt hat, aber im Großen und Ganzen würde es sich ja sehr kopieren und wiederholen. Und von da lassen wir das und fokussieren uns auf andere Dinge, die wir sehr stark und besser machen können.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, wunderbar. Dann, genau, werden wir uns ein bisschen später in der Sendung noch sehr viel ausführlicher über Preußen Münster und eure irre Reise unterhalten, die irgendwie, also jedenfalls für mich, hier auf meinem Zettel in der Saison 2019, 2020 mit dem Abstieg in die Regionalliga West anfängt und dann ja jetzt eigentlich in der zweiten Liga, na, aufhört nicht, aber ja, euch dann sozusagen ein bisschen in die zweite Liga geführt hat, da müssen wir nachher unbedingt drüber sprechen. Und haben da auch wieder die eine oder andere Frage natürlich auch aus unserer Hörerinnen und Hörer-Community eingesammelt. Bevor wir das machen, werden wir aber nochmal ganz, ganz kurz zumindest so unsere üblichen Kategorien streifen, die wir eben die letzten Folgen nicht so richtig streifen konnten. Und genau, beginnen da. Das ist aber auch gar nicht so wahnsinnig furchtbar viel, weil so viele Dinge ereignen sich gerade nicht, außer irgendwie komische Sachen. Ja, wir starten mit den FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich habe hier, Kerstin, ich habe hier 2 auf dem Zettel, nämlich einmal Statement der Gremien eine Woche danach und den Umstand, dass unser Interims-Coaching-Team immer noch, also weiterhin Interims-Trainerin, also Trainer bleibt. Wie geht's denn dir, Kerstin, jetzt nach einer Woche nach dem Live-Statement, also dem Statement, was du ja live in der Sendung verkündet hattest letzte Woche? So.
Also, Die Emotionen haben sich gelegt. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor, naja, nicht happy damit, weil ich durchaus der Meinung bin, dass es da eine Aufarbeitung durchaus bedarf. Nun wissen wir natürlich beide nicht, ob die nicht vielleicht doch auch hinter den Kulissen stattfindet oder auch stattgefunden hat. Wir wissen nicht, wie konkret da nachgefasst wurde oder inwieweit dort all die Entwicklungen seit der Sommerpause tatsächlich auch mit Ottmar Schork nochmal im Detail besprochen wurden. Aber dieses, ja, irgendwie die Reihen schließen und Wagenburg-Mentalität, wie ich es in der vergangenen Woche genannt habe, von diesem Bild, also bei diesem Bild bin ich nach wie vor, es gibt nichts, was mich jetzt seit einer Woche in irgendeiner Form vom Gegenteil hätte überzeugen können.
Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also für mich ist das immer noch eine Bankrotterklärung der Vereinsführung, bin ich immer noch sehr deutlich und sehr ehrlich. Es war ein bisschen, es war interessant, sagen wir es mal so, dass nach unserer letzten Aufnahme mich eine WhatsApp erreicht hat, weil ich ja doch in der Sendung recht emotional reagiert habe auf das ganze Thema und dann irgendwie androhte, meine Mitgliedschaft zu kündigen und so weiter. Das kann ich aber beruhigend sagen, werde ich nicht machen. Weil ja irgendwann die handelnden Personen ja auch wahrscheinlich nicht mehr im Verein sind oder so und oder weiß ich nicht, man vielleicht dann das eine oder andere dann doch vielleicht wieder aufräumen muss und es sich dann lohnt, sich wieder zu engagieren, wenn es vielleicht Leute gibt, die sozusagen auch denen auch irgendwie Mitgliederwesen und Vereinskultur und ein vernünftiges Miteinander irgendwie wichtig sind und dann bin ich gerne auch wieder da, aber ich bin da immer noch sehr, sehr angefasst, werde Mitglied bleiben, aber habe wenig Lust, mich sozusagen in dieser, also bei dieser Version des FCM, wie wir sie gerade erleben, mit den handelnden Personen da auch in Führungsverantwortung da noch groß zu engagieren. Also ich, ja, bin da immer noch desillusioniert und ja, immer noch relativ ersetzt und geschockt über dieses Statement, weil ich das einfach falsch finde. Ich finde das wirklich einfach nicht richtig. Bei der Bilanz, die Ottmar Schork jetzt im Jahr 2025 hat, da so einen Persilschein auszustellen und dann eben auch noch an diese Geschlossenheit zu appellieren, was ja eigentlich nichts anderes ist als ein haltet die Fresse, ihr Kritikerinnen, Kritiker. Sorry, dass ich da so deutlich werde. Ich bemühe mich wirklich nüchternst möglich, dieses Thema zu besprechen. Finde ich falsch so und hätte da einen anderen Weg gewählt. Die Vereinsführung hat sich für diesen entschieden. Das ist zu respektieren und anzuerkennen. Das ist deren Weg, ist nicht meiner. Ich werde hier nicht mitgehen. Und wir werden hier im Podcast weiter kritisch bleiben. Ich glaube, das ist unser Kanal und unser Format auch, wo wir das können. Ja, alle anderen Formate, die es da noch so gibt, die ja, können dann gern anderweitig bespielt werden, aber ja, von mir im Moment halt erstmal nicht, bin ich ganz ehrlich, brauche ich nicht. Dazu ist mein Leben, also habe ich sozusagen andere Bereiche meines Lebens, die auch Aufmerksamkeit und Ressourcen und Kraft und Energie erfordern. Und ja, die gebe ich dann da im Moment lieber rein, ganz ehrlich. Also das, ja. Schwierig, bleibt schwierig für mich. Aber gut, genau, das wollte ich an der Stelle nochmal losgeworden sein. Und ja, dann verfolgen wir das Geschehen jetzt sozusagen von der Seitenlinie weiter und können da zumindest vermelden, und das ist die zweite Neuigkeit, die wir hier haben, dass das Gespann Sander und Ibold jetzt zunächst weiter Trainergespann bleibt. Ich hatte da sofort einen Gedanken zu und habe mir so gedacht, naja gut, vielleicht ist eben der FCM als Arbeitgeber bei Trainern aktuell auch gerade nicht so attraktiv, insbesondere dann nicht, wenn man, ich weiß nicht, Kerstin, ob du das vor dem Darmstadt-Spiel gesehen hast, auch nochmal verfolgt, was Ottmar Schork so da vor dem Spiel dann so von sich gegeben hat, dass er da falsch verstanden worden sei in der Pressekonferenz und so. Ich finde das alles irre. Ich finde das wirklich alles irre, weil also das muss man sich wirklich mal vorstellen, für mich ist das immer noch vereinsschädigend und so, das ist gruselig, das ist öffentlich, man kann sich das anschauen, ja, und dann sich hinzustellen und zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also sorry, Leute, ganz, ganz problematisch. Genau, und ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, ne? Ich kann mir durchaus eine Welt vorstellen, in der Trainer sich das zwei oder fünfmal überlegen, beim FCM zu unterschreiben. Wenn du dann mit jemandem arbeiten musst, der heute das sagt, morgen was anderes sagt, dann einen Trainer, den er selber verpflichtet, sozusagen vor den Bus wirft und so Geschichten. Ich weiß nicht, ob das alles so zuträglich ist für die Trainersuche. Aber vielleicht ist es einfach auch, spielen da auch wieder ganz andere Kräfte eine Rolle, weiß ich nicht. Stecken bestimmt ganz objektiv benennbare Gründe dahinter, warum es jetzt noch keine Trainerverpflichtung gibt und ganz, ganz sicher ja, hat das nichts mit dem zu tun, was ich da vermute. Aber hey, und ich glaube, das hast du zumindest hier im Sendungsdokument, Kerstin, Guido hat einen ähnlichen Gedanken gehabt, oder? Bei der Medienrunde mit Ottmar Schork. Ich habe sie nicht geguckt, aber von deinem Ding sie hier im Sendungsdokument schließe ich, dass du dir die angeschaut hast.
Ja, ich war ehrlicherweise überrascht, dass es jetzt sozusagen schon wieder eine in Anführungszeichen Medienrunde gab, weil das ist man ja jetzt nicht gewohnt, dass da irgendwie jetzt jede Woche der Geschäftsführer da steht am Spielfeldrand und irgendwie geduldig Fragen beantwortet. Aber offensichtlich haben sie festgestellt, dass da jetzt doch es jede Menge Kommunikationsbedarf gibt. Man kann sich tatsächlich das gute Stück komplett auf der Seite des FCM anschauen. Ist auch nur 5 Minuten lang. Und ich würde mal sagen, 90% der Fragen, wenn nicht sogar alle, drehten sich natürlich um das Thema, warum Interim? Und was bedeutet es denn? Und wie lang wird denn dieses Interim jetzt erstmal dauern? Und das Interim dauert laut Ottmar Schork erstmal bis zum Bochum-Spiel. Wir reden also vom 2. November. Man möchte also die englische Woche, die jetzt am Sonntag beginnt, dann damit offensichtlich erstmal überbrücken. Aber die Frage ist ja, sind Patrick Sander und Pascal Ebold so abgebrühte Profis, dass ihnen das jetzt dann auch erstmal egal ist und sie machen einfach? Oder fragen Sie sich vielleicht auch, okay, ich habe jetzt noch 3 Spiele, jetzt habe ich noch 2 Spiele, jetzt habe ich noch ein Spiel. Mal gucken, ob wir nächste Woche noch Trainer sind. Und auf jeden Fall, Guido hat dann auch seine Frage so eingeläutet. Ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, aber ist der FCM gerade ein bisschen schwer vermittelbar, wenn Sie jetzt aus den Interimstrainern jetzt ein längeres Interimstrainergespann machen? Und das hat Herrn Schork doch ein bisschen angefasst. Da hat er dann auch ein bisschen emotional reagiert, hat dann aber eben gesagt, nee, das bleibt jetzt so und da hingen ganz viele andere Sachen mit dran und hin und her und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt so gut war, all diese Sachen nochmal quasi wieder auf den Tisch zu legen, nachdem man es doch eigentlich auch erstmal vielleicht ein bisschen da Ruhe reinlassen kommen sollte. Aber ja, bitte. Was ich mich eher frage, und Entschuldigung, dass ich jetzt das nochmal kurz aufmache. Sabrina Bramowski fragte dann, Mensch, es ist so laut auf dem Platz und das kam mir letzte Woche gar nicht so vor. Und dann sagte Ottmar Schork, nein, das war letzte Woche auch schon so. Die Spieler sind mit einer ganz anderen Energie hier und die nehmen das jetzt wieder viel mehr an und so weiter. Und das ist ja auch der Punkt, den er im Interview mit Sky vor dem Darmstadt-Spiel ja auch betonte. Dass er eben vermittelt bekommen hat, die Mannschaft steht nicht mehr hinterm Trainer und deswegen, sie brauchte neue Impulse und deswegen, wie gesagt, die Entlassung von Herrn Fiedler. Und das ist jetzt irgendwie das ist ein grundphilosophisches Thema, das werden wir jetzt definitiv nicht lösen, aber da ging mir wirklich das nochmal so durch den Kopf. Ist das denn tatsächlich so, dass die Mannschaft bestimmt? Also ich meine, sie hat es bei uns ja nun offensichtlich getan. Also dieses Testspielergebnis war ja offensichtlich ein Spielen gegen den Trainer. Aber kann man nicht einem neuen Trainer dann auch von anderer Seite so viel Rückenstärkung und Autorität mitgeben, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass eine Mannschaft der Meinung ist, sie entscheidet jetzt, wer da an der Seitenlinie steht?
Ja, könnte man, klar. Aber ich meine, geht ja hier um Wohlfühlen und so. Das ist ja wichtig, dass die Mannschaft sich hier wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, dann so ein Primat. Und wenn man das wichtig findet, dann kann man das so machen. Ich glaube ja sowieso, also ich meine, es ist ja so ein bisschen Blau-Weiß sucht den Supertrainer. Das wird, glaube ich, auch der Sendungstitel. Ich glaube ja ohnehin, dass die Trainersuche nur deswegen so lange dauert, weil die Mannschaft jetzt halt votieren muss. Weißt du? Also die werden sich ja wahrscheinlich, haben sich ja jetzt gegen ihren vorherigen Chef entschieden. Vielleicht suchen sie sich ja den neuen aus. Und möglicherweise gibt es ja jetzt einfach so Doodle-Umfragen und so ein Kram halt. Also wen wollt ihr als Trainer? Und das dauert dann halt einen Moment. Ne? Und dann muss man den halt eben verpflichten, wenn er kommt. So. Also keine Ahnung. Ja, und man könnte das alles so machen, wie du sagst, aber ja, hätte und so. Leben im Konjunktiv machen wir ja nicht. Jetzt ist es eben so. Und ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Mal gucken. Und zu der Sache Sander und Ibold und so, ich glaube, das ist, also ja, ich glaube, die sind da Profi genug, um halt einfach jetzt sozusagen mit der Mannschaft halt zu arbeiten. Ich frage mich da nur eher, wie ist denn das so aus Mannschaftsperspektive, wenn du irgendwie weißt, okay, die sind jetzt noch 3 Spiele irgendwie da und dann irgendwie halt nicht mehr? Also, Das ist alles eine ganz, ganz eigenartige Situation gerade irgendwie. Und ja, fühlt sich irgendwie als Vorbote von was, ja, was an, was schon auch in eine negative Richtung gehen könnte. Aber vielleicht ist das auch alles Schwarzmalerei. Ich weiß es nicht. Wir werden das alles sehen am Ende der Saison. Aber ganz komische Welt gerade. An der Stelle können wir vielleicht Sven nochmal mit reinholen. Wie guckst denn du gerade, also wie nimmt man denn in Münster den FCM gerade so wahr? Also das ist ja, ihr seid ja da wahrscheinlich, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du jetzt irgendwie jeden Tag alle FCM-Nachrichten guckst oder so, aber jetzt mal so im Vorbeilaufen, was ist denn so dein Eindruck vom Club derzeit, Sven?
Also ich habe jetzt die letzten 2 Wochen nicht so mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen, ne, weil ich ein bisschen abgeschaltet habe. Aber man guckt natürlich auf die Tabelle und man weiß, wo der FCFCM immer die letzten Jahre in der Tabelle positioniert war. Ne. Unter dem letzten Trainer war das ja echt eine Erfolgsgeschichte. Den habt ihr natürlich verloren. Das ist natürlich auch immer ein schmaler Grat, ne, mit diesem Umbruch dann auch zu schaffen. Auch Leistungsträger habt ihr, glaube ich, auch sehr viele abgegeben,
Ja, ein paar,
soweit ich das
ja.
noch in Erinnerung habe. Und da zerfällt natürlich schon etwas, wenn der Trainer weg ist und dann die Leistungsträger. Dann neuer Trainer, ich weiß nicht, hat er die komplette Vorbereitung bei euch mitgemacht?
Ja, hat er.
Ja, dann hast du natürlich schon ein besseres Gefühl. Aber es ist sehr überraschend, den Magdeburg so weit unten in der Tabelle zu sehen.
Ja, mal gucken, wie lange es jetzt auch noch so ist. Also ich habe dann beim Darmstadt-Spiel auf Sky ging es ja dann auch wieder, ja, ist jetzt kein normaler Acht, also kein normaler Tabellenletzter und so weiter. Weiß ich nicht. Wir kommen nachher zum Darmstadt-Spiel ja noch und ich
Die
glaube, es
Tabelle
ist.
lügt nicht.
Danke, Kerstin. Und ich glaube, es gibt eben ja auch Punkte, die, naja, also die klar begründen, warum wir da stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Ne? Aber naja, alles gerade etwas schwierig, aber gut. Kerstin, ich weiß nicht, nee, die Medienrunde verlinke ich glaube ich nicht. Ich glaube, die findet man so, wenn man
Nein,
auf
alles
die
gut.
FCM-Seite geht. Und dann kann man da halt nochmal gucken. Ja, na, mal schauen, wann da Ruhe eintritt. Aber zumindest wissen wir ja jetzt, und auch das ist ja so eine Funktion von so einer Aussage, dass jetzt erstmal Ruhe. Also Ibold und Sander sind jetzt bis einschließlich Bochum, hattest du gesagt, ne? Sind die dann auf der Bank. Das ist ja dann schon mal auch, also ja, auch gut, das an der Stelle zumindest zu wissen und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Na gut. Andere Neuigkeiten gab es jetzt eigentlich keine, ne? So. Oder hast du noch irgendwie, bist du noch über irgendwas gestolpert, Kerstin? Außer diesen
Nein.
beiden Sachen? Nee, ne? Okay. Dann schwenken wir noch mal den Blick zur U23, wo ich schmunzeln musste, weil nämlich der auch die FCM U23 beim ZFC Meuselwitz nicht gewinnen kann. Das ist ziemlich lustig. Da hat er auch die erste so ein bisschen eine Geschichte mit der Truppe. Da gab es jetzt jedenfalls ein 1:1 und zwei rote Karten. Ich habe mir vorhin mal die Zusammenfassung bei Ostsport auf YouTube angeschaut, auch vor allem aus Nostalgiegründen, weil wir, naja, in Meuselwitz ja nun etliche Male waren, ich eben auch. Und dann so dachte, als ich dieses Kackstadion sah, irgendwie so, boah, ey, das war Jahre, Jahre, Jahre lang, war das Alltag für uns. Da war das sozusagen normal, ne? Und jetzt spielt er eben die zweite. Hat 1:1 gespielt, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Gab fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, gab nämlich zwei rote Karten, wo man bei beiden gut streiten kann. Bei der zweiten für Meuselwitz dann oder gegen Meuselwitz auf jeden Fall. Ja, aber FCM U23 hat jetzt 17 Punkte, ist 10 Punkte vorm Abstiegsbereich. Also, das ist sozusagen der Bereich, wo es interessant werden kann, abhängig davon, wer eben von oben runterkommt aus der dritten Liga. Und ist auf Platz 8. Also da gibt es jetzt einen ganz guten Puffer. Und das nächste Heimspiel ist erst am Dienstag, den 28.10. Dann geht es gegen Altklinike. Genau. Ja. Sven, was macht eure zweite Mannschaft? Habt ihr eine noch?
Ja, die spielt Oberliga Westfalen
Okay.
mittlerweile. Wäre auch mal aufgestiegen, also sind Meister geworden und durften aber nicht aufsteigen, weil wegen der Aufstiegsregelung, da waren wir, glaube ich, noch vierte Liga.
Ah, okay, ja.
Weiß ich jetzt nicht, da durften wir nicht, aber Bombenjahr gespielt. Ja, und die spielen jetzt zum Beispiel gegen Rot-Weiß Ahlen, was früher LR Ahlen war. Ja,
Ja.
das sind dann Highlightspiele für die zweite Mannschaft, auch für uns Fans, weil wir mit der Dauerkarte umsonst reinkommen.
Ah.
Es ist ganz
Cool.
nett. Und die Spiele müssen dann halt auch im Stadion ausgetragen werden. Aber das ist dann auch schon eben so ein Spiel vor 1000, vielleicht 1500 Zuschauern. Ne? Aber es ist schon nicht schlecht, wenn du da eine gute zweite Mannschaft, die schon jahrelang jetzt guten Fußball spielen, auch immer schön im Mittelfeld, ein bisschen oben dran. Ja, auch mit Kieran Schulze-Marmeling, ne, der uns damals in der Liga gehalten hat mit. als Trainer. Ne? Also von daher, man weiß ungefähr, warum es letztes Jahr ganz gut dann geklappt hat.
Genau. Und wie ist das Konzept bei euch bei der U23? Wir hatten letzte Woche einen Gast aus Darmstadt, den Matthias, der hat erzählt, dass es ein ganz, also dass es da einen ganz, ganz klaren Fokus gibt auf Entwicklung von Talenten sozusagen, also wirklich sozusagen diesen Zwischenschritt von der Jugend in den Männerbereich zu machen. Die spielen mit U19-Leuten und das ist auch ganz klar. Und bei uns ist es ja eben eher so, es war jetzt auch gegen Meuselwitz so, dass dann eben auch Profis von oben bei der zweiten Mannschaft spielen. Das sorgt natürlich, also wissen wir auch aus eigener Erfahrung, natürlich immer für einigen Unmut und ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ist also ein bisschen schwierig. Wie ist denn das bei euch? Wie ist denn die U23
Also,
bei euch gedacht?
die U23 ist auch das Sprungbrett für die Nachwuchsspieler aus der U19,
Ja, okay.
die Potenzial haben, die mit rangeholt werden. Das wird aufgefüllt mit Etablierten. Also Lukas Steinfeld, glaube ich, ist jetzt schon gefühlt das 8. Jahr wieder bei Preußen in der zweiten, ist da auch wirklich dann Kapitän, Führungsspieler, der ist aber auch schon kurz vor der Rente, muss man mittlerweile sagen.
Okay.
Aber man baut es dann so um. Also die U19-Spieler dürfen auch teilweise bei den Profis dann mit trainieren. Also es ist sehr, sehr, es vermischt sich so ein bisschen. Ne? Also so ein Julian Korte, der auch für den Profikader gemeldet ist, der macht dann seine Minuten natürlich in der zweiten Mannschaft und Spieler, die lange verletzt waren. Aber viele von der ersten Mannschaft geben wir eigentlich gar nicht runter, weil das einfach zu teuer ist für uns. Das können wir uns nicht leisten wegen Verletzungen und sowas. Aber Spieler, die sich so im Aufbau befinden, die dann wieder Spielpraxis brauchen, die schickt man schon runter. Ansonsten ist es ein sehr etablierter Kader
Okay,
für sich.
okay. Ja. Okay, na spannend, immer mal zu hören, wie das so in anderen Vereinen dann so gehandhabt wird. Ne? Bei uns ist, also wir sind ja jetzt aufgestiegen in die Regionalliga, sind aber, glaube ich, da wirklich auch nicht so der klassische Aufsteiger, würde ich sagen. Eben weil die Mannschaft gut verstärkt wird, immer mal wieder. Und ich würde mich jetzt auch mal dolle weit aus dem Fenster lehnen. Kerstin muss mich da so ein bisschen festhalten oder schiebt mich raus, das weiß ich nicht. Aber also mit dem Abstieg sollten wir unter normalen Umständen in der Saison in der Regionalliga eigentlich nichts zu tun haben. Dafür kann die zu gut verstärkt werden, glaube ich, oder, Kerstin? So, also die werden wohl drin bleiben, genau. Jo, also das war sozusagen nochmal der U23-Blick an der Stelle und dann können wir auch nochmal auf den Nachwuchs gucken und auch auf die Frauenmannschaften. Beim Nachwuchs ganz interessant, die U19 hat zuletzt gegen Union Berlin verloren mit 1 zu 3. Dafür ist die, es sieht aber bei der U17 inzwischen ganz gut aus. Was sagst du, Sven?
Jetzt habe ich bestellt.
Ach so, ah! Das war die Live-Bestellung im Hintergrund. Ja, sehr
Ja, genau.
geil. Wunderbar. Das
Wir kommen gleich wieder.
sehr schön. Da können wir jetzt hier was von unserer Podcast-Bucketlist halt auf jeden Fall streichen. Ich war bei der U17, genau. Die hat also gegen Wolfsburgs U17 4 zu 3 gewonnen am Samstag, den 18.10. Und ich habe gerade nochmal geguckt, tatsächlich. Die sind jetzt Tabellenplatz 1 in ihrer Staffel in der Gruppe B.
Thank you.
Okay, da werden halt noch Bestellungen verhandelt im Hintergrund, genau.
Nee, sorry, er hat mir noch ein paar Anweisungen gegeben, wie ich es besser machen kann nächstes Mal, dass ich mich nicht bewegen muss.
Ja, bester Mann, ich sehe, du wirst umsorgt, das ist doch großartig, das
Ja.
ist doch großartig. Genau, nee, aber wie gesagt, um das, also die U17 war ja letztes Jahr schon recht erfolgreich und das sieht so aus, als wären die jetzt gut eingegroovt und sind da jetzt eben auf Platz 1 mit 14 Punkten nach 7 Spielen. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Was genauso eine schöne Geschichte ist, ist, dass unsere Frauenmannschaft immer noch ungeschlagen ist in der Regionalliga Nordost als eine von zwei Teams. Das zweite Team, was noch ungeschlagen ist, ist Spitzenreiter Jena 2. Und die Frauen haben bei Blau-Weiß-Hohen-Neuendorf jetzt 0 zu 0 gespielt. Der Coach Nico Koch sagte dann, ja, war ein dominanter Auftritt, aber schwache Chancenverwertung. Und nach 7 Spieltagen noch ungeschlagen zu sein, finde ich sehr, sehr geil. Ist wirklich respektabel. Genau. Tabellenplatz 4, 13 Punkte, haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Jena. Also in dieser Saison gucken wir scheinbar nach oben statt nach unten. Das war ja letzte Saison lange der Fall. Genau, und das nächste Spiel findet dann gegen Fortuna Dresden statt am 26.10. Jetzt weiß ich natürlich schon, Sven, aus dem Vorgespräch, wie es bei euch um das Thema Frauenmannschaft bestellt ist, aber beim Vorgespräch waren ja die Hörerinnen und Hörer noch nicht mit dabei. Also wie ist denn es bei euch mit Frauenmannschaft? Gibt es die bei Preußen Münster? Ist die geplant? Wie ist denn da die Sachlage?
Ja, also ich weiß nichts von Plänen. Also ich denke mal, irgendwo in der Schublade wird schon einer liegen, weil das Thema sehr spannend ist und auch natürlich sehr wichtig für jeden Verein. Man merkt ja auch, dass der Frauenfußball generell in Deutschland zunimmt. Wenn ich jetzt höre, dass eure Frauenmannschaft, das ist wahrscheinlich die erste, ne?
Genau, ja.
Gut, die spielt schon gegen die zweite von Jena. Also, ne, da ist irgendwo etwas, was die Vereine jetzt begriffen haben, dass der Frauenfußball nicht vernachlässigt werden darf, weil es auch eben eine lukrative Geschichte auf Dauer sein kann. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen leider der Antrieb, weil irgendwo, wo Geld zu holen ist, machen sie das. Ne? Warum hat Dortmund jetzt, ist, glaube ich, so durchmarschiert mit seiner zweiten, mit seiner Frauenfußballmannschaft? Also, man muss es, glaube ich, als Verein mittlerweile machen, um sich da auch nochmal so ein Sprungbrett zu verschaffen. Bei Preußen, glaube ich, ist es in der Schublade, aber noch fernab, weil mit Wacker Mecklenbeck hat man schon eine gute Frauenmannschaft in Münster. Und ich glaube, die will man auch erstmal ein bisschen machen lassen. Ich weiß nicht, ob da Gespräche sind, weil Preußen Münster sich da generell im Münsterland mit den Vereinen sehr gut austauscht, vor allem in Münster. Also die ganze Zusammenarbeit unter den Clubs ist das viel, viel besser geworden, die ganze Kommunikation. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, weil Wacker Mecklenberg wirklich letzte Saison sehr, sehr gut performt hatte, auch im Pokal und so weiter. Von daher ist es, glaube ich, für Preußen Münster erstmal noch kein Thema, weil wir gerade, wie gesagt, eine Futsalmannschaft in den Verein mit aufgenommen haben, das Nachwuchsleistungszentrum bei uns haben. Von daher glaube ich, das wird ein langfristiger Schritt, aber kurzfristig sehe ich das bei uns gar nicht.
Okay, ja, spannend. Na, das war ja bei uns so ähnlich, ne? Also wir hatten ja den MFFC als Frauenfußballclub in Magdeburg, auch mit einer doch ja, durchaus respektablen Historie. Gab es auch ganz, ganz lange und die sind dann jetzt aber sozusagen, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist. Ich sage das jetzt bestimmt falsch. Kerstin, vielleicht hast du das noch besser im Kopf, aber die sind dem FCM irgendwie beigetreten oder so, ne? Also irgendwie sind die aufgegangen jetzt im FCM als Frauenteam.
Eingegliedert worden.
Ja, oder eingegliedert kann auch sein, genau. Also da gab es dann. Ja, gab es auch eine Infoveranstaltung zu und auch eine Abstimmung dann beim MFFC und so. Und genau, also das ist sozusagen jetzt das Team, was dann jetzt bei uns spielt. Und ich finde das eigentlich ja auch richtig, weil das ja auch was mit Ressourcen und Infrastruktur und so Themen zu tun hat. Und ich meine, wenn du der erste Fußballclub Magdeburg sein willst, dann und Fußball bekanntermaßen ja für alle ist, dann ist es auch nur recht und billig, dann auch die Frauen sozusagen unter dem Label dann zu haben. So, also das ergibt aus vielen Gründen, glaube ich, Sinn. Aber so ähnlich war das bei uns auch. Also wir hatten eben auch ja, eine etablierte Frauenfußballmannschaft in der Stadt und vielleicht ist das ja für Münster auch ein Weg, ne? Dann zu sagen, okay, dann lass mal gucken, ob wir da zusammengehen. Müssen wir mal gucken. Ja, wie das sozusagen in der Zukunft so ist. Was macht eure Jugendarbeit, eure Jugendmannschaft, weil du auch sagtest NLZ, also wie sind die so aufgestellt?
Ja, seit Sommer sind wir als anerkanntes NLZ unterwegs. Das war auch ein langer Weg, den man gehen musste, aber man hat sich da auch Jahr für Jahr jetzt in den letzten 3 Jahren intensiv vorbereitet, aufgestellt, auch personell. Wir haben viel mehr hauptamtliche Leute im Verein. Ja, die Jugend tut sich bis, glaube ich, auf die U19 oder U17. Die sind, glaube ich, noch ganz gut im Rennen. So, was dann drunter ist, die tun sich schon ein bisschen schwer im Moment. Hatten wir aber immer, weil wir konkurrieren natürlich im Münsterland mit Schalke, mit Dortmund. Also wir haben da einen ganz großen Einzugskreis von anderen etablierten Bundesligisten und Zweitligisten. Also da die fischen da alle im gleichen Teich. Und ich kenne das schon aus meiner Jugendzeit, wie in der C-Jugend damals die Spieler von uns schon bei irgendwelchen Turnieren von Schalke 04 umworben sind, wovon dann auch 3 Leute dahingegangen sind. Ne? Also das ging dann ganz schnell, ne? Also kurz mal angefragt, alles klar, und dann ab im Sommer waren sie weg. Und ich glaube, heutzutage ist es genauso. Und ich kenne aber halt Beispiele, wo die Eltern sagen, nein, das machen wir nicht, weil die sollen erstmal sich hier beim Verein, wo sie spielen, wo sie Spielpraxis haben, wo sie eine gute Ausbildung haben, sich austoben und dann irgendwann den Sprung wagen, ne? Aber viele, die den Sprung früh gewagt haben, sind dann auch schnell wieder zurückgekommen.
Ja klar, und das, klar, ich meine, ihr habt natürlich, also hast du es gesagt, eine ganz andere Konkurrenzsituation noch. Ich meine, wir haben das Phänomen bei uns auch. Ich meine, die Dichte ist jetzt bei uns nicht ganz so groß, aber ich meine, gut, Berlin, Braunschweig, Hannover und so weiter sind jetzt auch nicht so furchtbar weit weg. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das bei Münster auch hilft, wie das sicherlich bei uns auch der Fall ist, wenn dann die erste in der zweiten Liga spielt. Ich glaube, das ist dann schon auch nochmal was anderes, als wenn du irgendwie in der Regionalliga unterwegs bist oder so. Sodass, also will sagen, ich glaube, für Talente ist so eine Perspektive, vielleicht mal in der zweiten Liga anzuklopfen, beim Heimatverein dann schon auch attraktiv. Und insofern, ja, wäre es euch ja zu wünschen, dass dann halt mit dem NLZ es dann auch gelingt, ein paar Jugendspieler dann vielleicht doch zu halten noch, die sonst abgewandert wären. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das Effekte zeigt, ne? Weiß man nicht. Mal gucken.
Ja, also Nikolai Rembeck, der jetzt beim HSV spielt, über Kiel da hingekommen ist, der kommt ursprünglich aus Rheine, hat aber dann die nächste Station in Münster gemacht, ist eigentlich fast ein Eigengewächs. Simon Scherder ist ein Eigengewächs, der ist aber schon seit 15 Jahren aktiv als Profi, aber hat auch dann die Jugend bei Preußen gemacht, wo es noch gar nichts gab eigentlich in dem Sinne. Da gibt es wohl Beispiele. Jugendarbeit ist gut, also die Durchlässigkeit ist auf jeden Fall gestiegen. Jetzt sind wir Nachwuchsleistungszentrum, aber die Attraktivität, weil wir die Infrastruktur vorher gar nicht hatten, haben wir erst seit 2, 3 Jahren, weil wir jetzt eins, zwei, drei Kunstrasenplätze am Stadion haben. Also wir haben zwei neue bekommen, beziehungsweise einen Naturrasen, einen Kunstrasen, und die hatten wir vorher nicht. Und die Jugendmannschaften mussten sich in ganz Münster verteilen und bei anderen Vereinen trainieren, weil es einfach gar nicht mehr diese Infrastruktur gab an dem Stadiongelände selber. Und das ist jetzt auch da. Das heißt, da ist auch eine Attraktivität gewachsen, dass du am Stadion trainieren kannst. Und sonst musstest du irgendwo anders spielen, musstest du irgendwo anders trainieren. Das war also wirklich jahrzehntelang vernachlässigt, und wir hatten einfach gar keine Möglichkeit, eine vernünftige Ausbildung zu bieten. Muss man einfach sagen.
Klar, also Kerstin, ich fühle mich jetzt so ein bisschen, also beim Thema Infrastruktur fühle ich mich ja getriggert, ne, weil das bei uns ja auch immer so ein bisschen so ein Thema ist, ne. Aber es ist ulkig, wie das dann offensichtlich auch an anderen Standorten halt eben auch eine Problematik ist, ne? So.
Ja, und es geht ja aber jetzt auch voran.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Da gab es, glaube ich, letzte Woche oder vor ein paar Tagen im, glaube ich, WhatsApp-Kanal ein sehr lustiges Zeitraffer-Video über die Herrichtung von, ich glaube, mindestens einem Platz. Und ja, es wird, es wird.
Ja, aber apropos Infrastruktur, ich ziehe jetzt, ich bin jetzt mal frech, ich ziehe jetzt einfach mal ein paar Fragen aus dem Münstersegment vor, weil das, glaube ich, einfach auch passt, ne? Also
Gönn dir.
ich erinnere mich, Sven, als wir das letzte Mal sprachen, war das ganze Stadionthema war ja eine Never-Ending Story in Münster, ne? Also das ging ja, wenn ich mich da recht erinnere, ging das halt lange, und dann war das auch, weiß nicht, Stadtrat heißt das bei euch, glaube ich, nicht, ne? Aber also jedenfalls in der Stadtpolitik
Der Rat Münster, ja, doch,
der Rat,
Stadtrat, ja.
genau, also dolle, dolle Thema und so. Und jetzt, ich hatte mir eure, also die Zusammenfassung von eurem Spiel gegen Dynamo angeschaut und war total, also seit wirklich langer Zeit mal wieder sozusagen mich ein bisschen genauer mit Preußen Münster beschäftigt, wobei genauer auch ein bisschen fake ist, weil ich habe diese Zusammenfassung eben geschaut, war aber total erstaunt, was da entstanden ist. Also das ist ja schon irre. Wie, also vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz mitnehmen, wie kam denn da Bewegung in diese ganze Nummer? Und ja, wie ist es denn jetzt infrastrukturell? Also Kunstrasenplätze und so weiter hast du schon gesagt, aber ja, wie ist es jetzt bei euch so insgesamt?
Ja, gut, das eine spielt mit dem anderen. Also es sind viele Entscheidungen eben, die durch gewisse Personen auch möglich geworden sind. Wenn ich das ganze Thema Preußenstadion rausnehme, müsste man wahrscheinlich 3 Folgen Podcast machen, also eine Trilogie oder sowas.
Okay.
Ja, also Kurzfassung, angefangen hat das in den 90ern. Da kam so eine, ich glaube, Zentro AG war das so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollten die uns ein Kaufhaus bauen und hätten gesagt, so, das Stadion bauen wir für euch. Wollen aber nur neben dem Stadion dieses Einkaufszentrum haben, so wie Zentro in Oberhausen vergleichbar. Ne? So eine Mall einfach. Das war die Bedingung. Also die wollten das Grundstück haben, wollten da ihr Kaufhaus draufsetzen, hätten aber gesagt, wir bezahlen das Stadion für 15 oder 20.000. Das wäre in den 90er Jahren gewesen. Das heißt, wir hätten damals, wahrscheinlich noch vor Aachen, ein moderneres Stadion gehabt. Ja, da hat natürlich die Kaufmannschaft in Münster total rebelliert. Dann soll wohl jemand engagiert worden sein, der im Stadtteil Berkfidee, also wo das Stadion steht, dann auch geklagt haben wegen Lärmschutz und so weiter. Und dann wurde dem stattgegeben, und dann ist das Ding quasi total kollabiert und in den Schubladen verschwunden. Dann hat nie wieder jemand drüber geredet, weil das Gericht hat ja entschieden, geht nicht. Okay, dann ist Jahrzehnte nichts passiert. Und der damalige Bürgermeister hat aber gesagt, ich baue euch das Stadion. Das haben viele Preußen dann da immer wieder rausgeholt. Ne? Der hat das gesagt, und ja, ist nichts passiert. Und dann ging diese ganze Geschichte wieder los, dass dann der Stresser Präsident geworden ist. Der ist in der SPD, auch also kennt sich mit Politik aus. Und der hatte gesagt, ja, wir müssen hier mal wieder vorankommen mit dem Thema. Und dann hat die Stadt geguckt und hat, glaube ich, 44 Standorte, also nagel mich nicht auf die Zahl fest, lass es zwischen 20 und 40 gewesen sein, irgendwo dazwischen Standorte in Münster geprüft. Und es kamen dann wohl nur zwei in Frage, und die wollte aber wohl der Verein dann nicht, also auf jeden Fall konnte man sich da nicht einigen. Dann hat Preußen gesagt, okay, alles klar, wir orientieren uns irgendwie außerhalb von Münster. Das wäre Bösensee gewesen, da fährst du 10 Minuten im Auto über die A43. und wäre es dann schon da gewesen, weil ein Bauer da gesagt hat, er würde wohl das Grundstück zur Verfügung stellen. Und dann ging das auf einmal los, weil dann die Politik in Münster gesagt hat, boah, das geht ja nicht, das Preußen Münster außerhalb von Münster, nein, die gehören an die Hammerstraße, da muss das Preußenstadion, da muss müssen wir das machen. So, dann ist das mit Bösendal geplatzt, aber zeitgleich wurden Gespräche mit der Stadt geführt. Und dann ging das auf einmal. Also auf einmal ging das dann Schlag für Schlag für Schlag. Aber was ich Leute eben, die neu beim Verein waren, also Stresser war Präsident, der kannte die Politik, der hat sich engagiert, der hat den, ja, ich sag mal, diese Lücke zwischen Stadt und Verein geschlossen. Die Kommunikation wurde viel besser, der Austausch wurde viel besser, aber auch die Bereitschaft in der Stadt war dann irgendwie, als das Thema Bösendal dann auch vom Tisch war, okay, jetzt machen wir was. Jetzt wollen wir das Thema, irgendwie wollten alle das Thema dann jetzt einmal beerdigen. Aber positiv beerdigen. So, und dann hat die Stadt gesagt, okay, wir geben 55 Millionen, was auch viele andere Dinge umschließt, weil die Stadt will ja auch klimaneutral werden. Also man nutzt dieses Projekt auch eben pro Münster auch, aber hat dann auch gesagt, okay, wir schießen noch mal ein paar Millionen nach, sind wir jetzt so bei 80 und haben gesagt, okay, was ist machbar? Maximal 20.000. Das ist die Machbarkeitsstudie da, das ist auch so festgelegt vom Bebauungsplan und dann hat man ein Architektenbüro beauftragt. Die Stadt Münster hat das alles abgewickelt. Ja, und auf einmal rollten die Bagger, ne? Also
Krass. Ja,
am
und wann?
Ende ging es dann schneller, als man dachte. Ja, und jetzt steht schon die West.
Und war da der sportliche Erfolg, also spielte das eine Rolle, dass ihr dann irgendwann wieder dritte Liga wart, durchmarschiert seid? Ich weiß nämlich gar nicht, wann ihr angefangen habt zu bauen, welche Saison das eigentlich war.
Also der Startschuss für die Westkurve war in der Sommerpause, in der vergangenen Sommerpause.
Ah ja, okay,
Oh,
alles
nee,
klar.
warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, oh, jetzt muss ich echt mal überlegen, die haben das so schnell hochgezogen. Nee, stimmt. Letztes Jahr müsste das gewesen sein, haben sie mit der West dann angefangen, weil die West ja eh schon abgerissen war. Das heißt, das Ding lag brach. Also mussten sie mit der West anfangen und die haben die dann hochgezogen und die war dann zum Sommer fertig.
Ah ja, okay. Also vermutlich, wenn Preußen noch Regionalliga gespielt hätte, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen, ne? Aber jetzt war der dann zurück im Bezahlfußball und so.
Nee, eigentlich waren die Gespräche schon vorher
Okay.
in die Richtung. Aber Preußen hatte halt in der Regionalliga West drei Anläufe gebraucht. Also vorher ist ja Dortmund 2 mit einer Bombensaison abgestiegen. Aber wir waren Dritter, dann ist Essen aufgestiegen, wir waren Zweiter. Also es hat sich ja in Münster auch schon was getan. Also die Zuschauerzahlen sind ja gestiegen, weil du in der vierten Liga halt auch oben mitgespielt hast, ne? Siehe MSV Duisburg. Ne? Die haben dann nach dem Aufstieg haben die dann die Rekordzahl an Dauerkarten verkauft. Einfach nur durch diese Euphorie, durch diesen Aufstieg. Und wir hatten das auch. Also su sukzessive, natürlich auch unter Corona, das war auch ganz gut irgendwie. Unter Corona konnte man das so ein bisschen kaschieren, diesen Abstieg. Es hat dem Verein aber nicht geschadet, weil er dadurch stärker geworden ist. Er hat sich anders aufgebaut, er hat sich stärker aufgebaut. Und dadurch sind auch die Gespräche immer weiter in die richtige Richtung gelaufen. Aber ich sag mal, die Aufstiege haben es natürlich beflügelt, dass es dann schneller gehen muss, weil eben der Bedarf da ist. Aber ich glaube, so oder so wäre es gekommen, weil eigentlich schon die Zeichen oder ich sag mal, das Ziel vorher schon gesetzt war, dass das gemacht werden muss.
Naja,
Ne? Also das war
man kam da
schon.
nicht mehr hinter zurück sozusagen. Da war schon zu viel angestoßen wahrscheinlich, als dass man das dann nochmal hätte kassieren können oder so. Aber
Ja, ich sag
gut.
mal, wenn man in die fünfte Liga abgestiegen wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, ja, okay, ne, aber es war unabhängig davon, weil man eben gesagt hatte, auch die ganze Infrastruktur, der ganze Verein, der gehört hierhin. Er ist der stärkste Verein in Münster, der größte Verein in Münster und da muss was gemacht werden, weil man eben seit 1926 gibt es das Stadion, das heißt, nächstes Jahr wird es 100 Jahre alt.
Na, geil, geil. Ja.
Zur Bundesliga-Gründung waren wir Gründungsmitglied, da war Preußenstadion eins der modernsten Stadien in Deutschland. Da gibt es sogar eine Doku zu. Ja, und seitdem ist da nichts mehr passiert, ne?
Ja, irre. Ja, also wie gesagt, ich kenn's ja sozusagen noch ganz alt so und diese Westkurve, das ist die, auf die man aus dem alten Gästeblock geguckt hat, ne? Direkt, oder?
Genau.
Ja, und der alte Gästeblock ist jetzt immer noch Baustelle. Das habe ich im Fernsehen dann richtig sozusagen eingeordnet, nicht wahr?
Der,
Nee?
da ist schon die West. Also ihr habt ja in der West in der Kurve gestanden. Ihr wurdet auch das erste Mal auswärts nass. Das weiß ich
Das
noch.
stimmt, ja, das stimmt.
Das
Ah, okay.
stimmt.
Dann ist es
So,
andersrum. Okay, ja, okay. Ja.
und dann hattet ihr bei der West, ging es dazu gegen gerade, die da so schon überdacht war.
Genau.
Dieser kleine Wall. So, der steht noch. Aber der Rest, eure Kurve und sowas, die gibt es gar nicht mehr. Da steht die neue Westtribüne.
Ah ja, alles klar. Okay, dann ist das die Ecke, siehst du? Da war ich nämlich
Genau.
nicht so ganz sicher und dachte, ich frage dich direkt mal, weil ich ja wusste, dass wir sprechen heute. Ja,
Genau, die
cool.
gegenüber, wo die Preußen-Fans standen, die ist gerade im Bau.
Alles klar, dann ist es so rumgedreht. Alles klar. Ja. Ja, cool. Okay. Schön. Dann haben wir sozusagen da auch schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Müssen uns bloß merken, dass ich die Frage nicht nachher nochmal stelle, aber da passt ihr
Da habe ich
bestimmt auf
bestimmt noch was
mich.
anderes zu erzählen.
Passt ihr bestimmt auf mich auf, genau.
Machen
So,
wir.
zurück im Programm, wo waren wir da? Achso, Infrastruktur hat man gerade gesprochen, genau. Und eigentlich waren wir ja noch bei den Frauen irgendwie gewesen, aber eigentlich auch fertig. Kerstin, sodass wir jetzt eigentlich zum E-Sport-Update kommen können, ne? Das ist jetzt für Sven ein bisschen fies, weil er jetzt nicht mithören kann.
Genau. Ich bin auch ganz aufgeregt, dass wir das jetzt endlich mal wieder haben.
Ja, das hat auch einen Grund, warum wir das jetzt erst haben. Das muss uns aber Micha erklären. Wir lassen den jetzt mal zu Wort kommen. Und ich sp also das Segment ist sozusagen Michas Sprachnachricht. Die ist 3 Minuten 17 lang. Die kann dann, also die steht, das Segment steht dann wieder für sich. Vielen Dank, Micha, für deine Zuarbeit und deinen Support an der Stelle. Und ich spiele das einfach mal ab, was der Micha uns erzählt hat. Und für Sven ist das jetzt die ultimative Chance, noch eine kurze Biopause einzulegen. Also hier kommt das E-Sport-Update von Micha.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Und hier kommt das E-Sport-Update der virtuellen Bundesliga, der Club Championship unseres großen ersten FC Magdeburg, welches letzte Woche begann. Zu Beginn gab es noch die ein oder andere Neuerung in der virtuellen Bundesliga. Das heißt, es gibt keine Divisionen mehr. Alle 35 Clubs treten gegeneinander an. Das 2 versus 2 wurde entfernt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Fand ich immer am coolsten. Anstelle dessen gibt es jetzt nur noch zwei Spiele, eins gegen eins. Und es wird keine wöchentlichen Spieltage mehr geben, dafür aber monatliche Showdowns. Zum Auftakt, das heißt also letzte Woche Donnerstag, den 16. Begann die neue Saison. Und dabei spielten wir gegen den amtierenden Meister RB Leipzig. Und obwohl das Gesamtergebnis von 7 zu 9 keine Punkte errungen werden konnten, konnte aber Ali ein respektables 3 zu 3 gegen den deutschen Einzelmeister Levi Finn erzielen, bei dem er bis zur 90. Minute sogar führte. Also ein respektables Ereignis. Also nicht schlecht. Im zweiten Spiel feierten wir unseren einzigen Sieg. Das heißt, gegen den ersten FSV Mainz 05 konnten wir nach zweimal 90 Minuten sozusagen 8 zu 7 gewinnen. Also schon nicht ganz so schlecht, sagen wir es mal so. Gegen den ersten FC Köln muss man dann eine ärgerliche Niederlage hinnehmen, nachdem Uno gegen den Belgier Bradley mit 4 zu 3 gewonnen hat, musste sich aber dann Ali mit 3 zu 6 geschlagen geben. Ja, und am gestrigen Dienstag gab es eigentlich sehr, sehr gute Leistungen, die aber irgendwie mit keinem richtigen Sieg belohnt wurden. Das heißt also, gegen Borussia Dortmund konnte sich Ali leider nicht durchsetzen. Und trotz des Sieges von Onur ging der Spieltag dann mit 7 zu 5 verloren. Also die Performance sagt das aber überhaupt nicht das Ergebnis aus, muss man mal so ganz klar so sagen. Nach einem Unentschieden gab es dann noch gegen Bielefeld 7 zu 7. Konnten wir uns zumindest einen Punkt noch in der Tabelle sichern und mussten uns dann aber gegen Bremen dann mit 6 zu 9 geschlagen geben. Aktuell haben wir dann 4 Punkte und stehen auf Platz 29 der Tabelle und haben uns aber leider nicht für das Final Event in Leipzig qualifiziert. Ich persönlich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das kann ich euch leider nicht sagen und werde das dann nächste Woche nachreichen, was das heißt. Der nächste Showdown ist dann am 13. November und da werde ich euch dann wieder auf dem Laufenden halten. Ansonsten kann man das natürlich noch detailliert, die Spieltagsanalyse, auch auf der Seite des 1. FC Magdeburg nochmal nachlesen. Da ist das auch nochmal schön zusammengefasst. Ja, ansonsten melde ich mich im November wieder und bis dahin wünsche ich euch noch das Beste. Viel Spaß noch bei der Aufnahme. Schöne Grüße an alle. Macht's gut. Tschüss.
Tschö, Micha, vielen Dank für deinen, wie gesagt, vielen Dank für die Einblicke. Okay, also Formatänderung in der virtuellen Bundesliga dementsprechend auch Updates jetzt im größeren Abstand. Jetzt weiß ich nicht, ob Sven schon wieder da ist. Keine Ahnung.
Ich bin da.
Scheint der Fall zu sein, sehr gut. Sven, dann, du hast vorhin ja gesagt, du hattest mal eine Gaming-Seite und aus der Gaming-Seite ist nur 6.de so ein bisschen entstanden. Ich fasse jetzt sehr böse und sehr verkürzend zusammen, aber so ungefähr könnte es hinkommen. Das lässt natürlich die, also da drängt sich natürlich die Frage auf, wie ist denn das Thema E-Sport bei Preußen Münster eigentlich? Habt ihr ein Team und verfolgst du das oder wie ist das bei euch?
Ja, wir haben ein Team, da haben wir auch immer schöne Transfers, wie man es auch so nennt. Ich weiß nicht, also so richtig Transfers kann man es ja nicht nennen. Das ist ja ein Kommen und Gehen in der E-Sport-Geschichte. Ich verfolge es nur über, ehrlich gesagt, über Instagram, weil es so ein bisschen stiefmütterlich, glaube ich, vom Verein noch behandelt wird. Also es ist so ein bisschen ausgelagert von ein, zwei Personen, die das mit dem Sponsor dann auch machen. Der Sponsor, das ist so eine Bank, die haben dann auch ein Gaming Room für die alles gemacht. Also die haben schon Trikots und so alles pipapo. Es wird aber nicht so gelebt, weil es irgendwie so ein bisschen fernab, dieses Digitale gehört halt nicht in so ein Stadion. Das ist halt so, ja, wie soll man das beschreiben? Du hast keine Berührungspunkte. Mhm. Ja, die sitzen da irgendwo da in dem Raum mit ihren Controllern und wir sind im Stadion. Ja, aber eigentlich ist es ein Verein. Aber ja, eine E-Sport-Mannschaft haben wir. Ich verfolge es halt nur über Instagram, wenn ich es dann sehe, was dann gerade wieder für ein Turnier ist und solche Sachen. Aber so richtig kriegt man da relativ wenig von mit.
Ja, ist bei uns ähnlich. Also ich glaube, du kriegst was davon mit, wenn du dich wirklich gut dafür interessierst. Wir kriegen es hier, da bin ich ganz ehrlich, insbesondere über Michael mit, der uns da jetzt eben immer mit so Updates versorgt und auch selber ja streamt und Geschichten, auch coole Geschichten macht. Also bei uns ist es eben so, der Micha zockt dann mit unseren Aufstellungstipps immer die Spiele vor und lädt sich da auch gerne mal Gäste aus der E-Sport-Szene des Gegners dann ein und so. Also das ist schon recht cool, aber sozusagen jetzt vereinsseitig, also Kerstin, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber jetzt auf dem Instagram-Kanal vom FCM zum Beispiel habe ich zum Thema E-Sport jetzt lange nichts mehr gesehen. Also das wird gar nicht ausgespielt so und klar, ich meine, du hast ja den E-Sport-Bereich dann auf der Homepage und so, aber wie ich sagte, ne, also ich glaube, wenn du dich dafür interessierst, findest du die Infos, aber es ist jetzt nicht so, dass der FCM das jetzt ganz massiv irgendwie ins Schaufenster stellen würde und ich habe das gleiche Gefühl wie du auch, das ist irgendwie, naja, also das ist halt was anderes, ne, als irgendwie ins Stadion zu gehen, ich will das überhaupt nicht werten, ne, also jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist eben, ja, also kommt aus einer anderen Ecke und wird halt mitgemacht, ist ja glaube ich auch Lizenzauflage oder so ja. ein Stück weit mit und ja, genau. Naja, und der Umstand, dass wir alle wahrscheinlich von dieser Formatänderung nichts mitbekommen haben, sagt ja auch schon, dass das jetzt nicht so im riesengroßen Mainstream ankommt. Aber ist jetzt vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn das Kerngeschäft ist ja immer noch das, was bei uns zumindest und bei Preußen Münster ja auch auf dem Rasen stattfindet. Insofern ist das schon okay. Was mich bringt zur goldenen Überleitung zum Darmstadt-Spiel, Kerstin. Ich habe jetzt, also wir wissen ja schon, Sven hat jetzt vom Darmstadt-Spiel nichts gesehen, weil er verständlicherweise ordentlich Urlaub macht. Das ist auch völlig recht so. Aber wir haben uns das Spiel beide angeschaut, nehme ich mir jedenfalls mal stark an, oder? Also du hast es sicherlich auch irgendwie irgendwo verfolgt, nicht wahr?
Das ist absolut korrekt.
Ja, ich habe es gestreckt. Ich habe die erste Halbzeit, habe ich mir live angeschaut und die zweite dann später aus der Dose, aus der Konserve. Und ich habe tatsächlich auch wusste das Ergebnis nicht. Ne? Also ich habe mich dann wirklich ferngehalten von allen Medien und gesagt, nee, ich guck das noch. Kerstin, wie war denn dein Eindruck von der Partie? Also 0-0 ist ja das Ergebnis, wissen wir schon. Aber was sind denn so die Sachen, die da bei dir so ein bisschen hängen geblieben sind?
Man hat schon durchaus gesehen, dass da auf einmal wieder sowas wie Spielfreude vorhanden war. Erstaunlich, wie sowas dann auf einmal wieder so abrufbar ist, ne? Mann, Mann, Mann. Entschuldigung, ich will jetzt nicht hier zu zynisch wirken. Die haben erstaunlich gut mitgehalten. Also es war wirklich ein munteres Spiel. Das hat sich natürlich leider sehr viel dann auch gegenseitig aufgelöst. Aber ich hatte weniger Bedenken, was unsere Defensive angeht. Ich hatte stattdessen durchaus Erinnerungen daran, dass man eventuell doch auch ein, zwei Chancen hatte, die man auch hätte durchaus im Tor versenken können. Mit der Betonung auf den Konjunktiv. Aber am Ende war es okay zwischendurch, hätten wir es, glaube ich, sogar verdient gehabt zu gewinnen.
Fandest du? Das ist total interessant.
Ich bin da natürlich jetzt auch ein bisschen abhängig von all diesen überbordenden, krassen Zahlen, die für uns gesprochen haben. Aber nun ist ja das eine das, was Zahlen hergeben und das andere, was man dann tatsächlich auch draus macht.
Also.
Aber das war alles ein bisschen geordneter auf jeden Fall als das, was wir in den Wochen davor gesehen haben.
Da gehe ich mit. Das stimmt. Und es gibt ja durchaus auch Sachen, die man positiv hervorheben kann. Also es gab kein Gegentor, angeblich irgendwie seit April nicht mehr, weiß ich nicht.
Das habe ich auch gehört, ja.
Habe ich jetzt nicht nachgehalten. Ist aber auf jeden Fall erstmal, also kann man schon sagen, Schritt in die richtige Richtung. Wir haben mal wieder einen Punkt geholt. Ich fand das Spiel auch gefällig, das FCM. Also man konnte sich das angucken. Das war eine muntere Begegnung. Ich fand uns aber offensiv gruselig harmlos. So, und erinnere mich auch an zwei Abschlüsse. So, und fand eben, und deswegen habe ich jetzt gerade so gestutzt, als du meintest, du hattest das Gefühl zwischendrin, wir hätten da auch einen Sieg verdient gehabt. Also, das war so ein Spiel, wo, glaube ich, das erste Tor
Zitiert,
entsteht.
entschuldige, ich zitierte da tatsächlich den
Ach
Sky-Kommentator,
so, ach
der
so.
das irgendwann, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, zwischen der 70. und 80. Minute mal fallen ließ, weil er grundsätzlich der Meinung war, dass wir engagierter waren über weitere Strecken als jetzt Darmstadt.
Ja, der hat auch davon erzählt, dass wir da so dominant wären und so, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich fand es schon gefällig, da war schon auch Zug drin, aber sobald es dann eben sozusagen Richtung Tor ging, wurde es halt erschreckend mau. So, und da fand ich Darmstadt gefährlicher, so in ihren Umschaltbewegungen und so. Die hatten schon, glaube ich, also aus meiner Sicht die besseren Abschlüsse und am Ende war das ein Spiel, ich glaube, das hat auch irgendwer gesagt in der Übertragung, wer da das erste Tor macht, wird das wahrscheinlich auch gewinnen, so. Also so fühlte sich das so ein bisschen an. Ich glaube, Patrick Sander hat sich ja in so eine ähnliche Richtung auch geäußert, ne? War halt ausgeglichen und so. Aber, also ich weiß nicht, ich hab mich das ganze Spiel über gefragt, wie wollen wir hier eigentlich ein Tor machen? So, also bis zum Strafraum alles schicki, so tolle Spielfreude. Ich fand auch Philipp Herrscher war eine Bereicherung für das Spiel, fand ich cool. Ich mag den, also ich gucke dem auch gerne zu beim Fußballspielen. Der hat irgendwie so das gewisse Etwas, finde ich irgendwie cool. Aber, also das war harmlos so. Und ich meine, wir haben jetzt wenn es hier stimmt, doch in 6 von 9 Punktspielen haben wir keinen eigenen Treffer gehabt. Fünftes Spiel in Folge ohne eigenen Torerfolg. Und dann ist es ja auch total super, dass das alles schicki aussieht, aber ohne Tore wirst du keine Spiele gewinnen. Und so wird das in der zweiten Liga auch nicht reichen. Also da muss dringend auch offensiv, also sozusagen zumindest was das Thema Tore schießen betrifft, irgendwann mal was passieren. Denn für schönes Spiel und viel Ballbesitz, Phrase, können wir uns ja nichts kaufen an der Stelle. Und das ist sozusagen das, was bei mir so hängen blieb. Ich fand Laurin Ulrich wieder stark. Wie gesagt, ich gucke dem total gerne beim Fußballspielen zu. Was der halt noch nicht hat, ist sozusagen eine Abschlussstärke. Aber deswegen spielt er wahrscheinlich auch jetzt als Leihspieler bei uns zweite Liga und nicht schon irgendwo Bundesliga oder sonst irgendwas. Aber der wird seinen Weg machen, da bin ich sehr, sehr sicher. Das wird er auch lernen können. Ja, und ansonsten habe ich mich sehr gefreut, auch über die Einwechslung von Conor Krempicki, weil ich dann so dachte, naja, also nach allem, was ich gehört habe, war er ja in dem Testspiel gegen Braunschweig bei diesem 0:6 einer der absoluten Leistungsträger und hat da richtig reingehauen und sozusagen wahnsinnig von sich reden machen. Und dann finde ich sehr beruhigend, dass beim FCM jetzt Leistung auch wieder zählt und man sich natürlich dann mit so einer Superleistung in einem Testspiel auch für einen Einsatz qualifiziert. Das fand ich cool. Und wer Ironie findet, kann die dann behalten. So, aber ja, war tatsächlich, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fand es zum Teil aber defensiv auch ganz schön luftig noch so. Also es gab, also wie gesagt, die Abschlüsse von Darmstadt, da waren schon so ein paar ganz gute dabei, die wir aber auch ermöglicht haben. Und ich überlege übrigens parallel gerade, wie sehr Thomas jetzt gerade den Kopf schüttelt, wenn er uns zuhört, weil er bestimmt bestimmt noch so ein paar andere Takes hätte. Aber
Ja, das hat er davon, wenn er uns als Fußballexperte alleine lässt und machen lässt. Das
ja,
ist
aber
so.
das stimmt, aber Thomas wäre natürlich nicht Thomas, wenn er uns nicht trotzdem noch so ein paar Sachen mitgibt. Und er hatte uns jetzt hier noch, ja, noch so ein paar Sachen in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Und er schrieb hier, wir hatten gegen Darmstadt ganze 2 Schüsse aufs Tor in der 78. und 91. Minute.
Ich nehme alles zurück. Wahrscheinlich habe ich verschiedene Spiele miteinander vermischt und habe einfach gehofft, dass sowas wie ein Torschuss dabei war.
Ja, du, alles
Aber
gut.
sein Wissen, ich werde das niemals anzweifeln.
Würde ich auch nicht machen. Also ich meine, er ist ja nicht umsonst der Fußballexperte und das hat schon Gründe.
Nämlich,
Hat schon Gründe.
nämlich.
Aber wie gesagt, ich würde einfach gerne nochmal zum Besten geben, was er uns hier mitgegeben hat noch. Also von 721 Ballkontakten gehen 361 auf Reimann, Mathiesen, Hugonet und Müller. Holmström und Bräunig hatten ganze 13 Ballkontakte zusammen. Im 16er waren es ganze 2 und dann gibt es hier 3 Ausrufezeichen. Also 2 Schüsse, wovon einer von Bräunig aufs Tor ging. Wir hatten auch nur 10 Key Passes, also Pässe, die direkt zu Abschlüssen führten. Und der Fiedler waren das gegen den KSC 18 und selbst gegen Elversberg immerhin noch 13. Ja, Mai. Also wie gesagt, das sieht alles irgendwie schicki aus, aber auch da lügen halt die Zahlen nicht. Und klar, also Weg in die richtige Richtung oder Schritt in die richtige Richtung, aber da muss schon noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Vor allem müssen wir offensiv viel gefährlicher werden. So, da muss mehr klingeln. Und als ich das rausgesucht hatte, 6 von 9 Spiele ohne eigenen Treffer, wow.
Ja, also wie gesagt, man freut sich dann über so Kleinigkeiten, dass er Hugonet dieses Mal keine offensichtlichen Aussetzer hatte, dass Herr Reimann ein paar okay Paraden hatte. Also, weißt du,
Die hatte
das sind dann
er.
die Dinge, an denen ich mich aufrichte.
Ja, genau. Na, ich hatte ja bei uns in der Gruppe dann auch geschrieben, also immerhin hatte Conor Krempicki ja einen Abschluss, den Thomas dann für mich nochmal einordnete, wo ich dann sagte, naja, gut, okay, ich bin ja auch mit kleinen Dingen schon zufrieden, ist schon alles cool. Ja, und also Dominik Reimann hat sich ja an einer Stelle, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, auch dolle, dolle, dolle bemüht, keine Fehler machen in der Defensive, Geschichte einfach mal auszuhebeln. Da hatte doch auch irgendeinen so einen Abschlag, der direkt irgendwie im Angriffsdrittel beim Gegner in den Füßen landete, wo ich mir dann schon so dachte, da ist er, der Fehler. Und dann hat aber, ja, hat Darmstadt da nichts draus gemacht. Aber auch da muss man bei aller, naja, Spitzfindigkeit, die wir hier so an den Tag legen und Augenzwinkern und so, muss man aber auch sagen, also 0-0 zu spielen oder kein Gegentor zu kassieren gegen Darmstadt mit dem Liedberg da vorne drinnen, der ja wie so ein Torautomat war jetzt in den letzten Spielen, das muss man würdigen. Das kann man auch würdigen. Das ist schon eine Leistung. Genau. Ja. Das wäre eigentlich jetzt so, wären jetzt eigentlich so meine Takes zum Spiel. Und da jetzt Sven das nicht gesehen hat, würde ich fast sagen, belassen es da mal bei, oder? Hast du noch irgendwie Sachen, die wir jetzt hier ganz, ganz dringend irgendwie noch ansprechen müssen?
Ich weiß
War eh
zumindest jetzt,
nicht.
ob ihr 0-0 gespielt habt. Ja,
Ja.
da können wir auch dolle stolz drauf sein. Also,
Ja, gut,
wenn du unten drin stehst, dann spielst du keinen Hurra-Fußball. Und wenn du, wie Alex es schon sagte, bloß keinen Fehler machen, dann machst du Fehler. Ne? Das muss aus den Köpfen raus. Du brauchst Erfolgserlebnisse.
genau,
Das
und
ist.
es muss mal einer reinfallen, dafür musst du auch mal einen abdrücken, weißt du? So, das ist halt eben das Ding. Also wenn du nicht aufs Tor schießt, dann kannst du ja nicht auf Eigentore hoffen. So.
Aber ich glaube, die Situation kennt jeder Fußballfan im deutschen. Ich glaube auch auf der ganzen Welt, jeder Fußballfan kennt das, dass du irgendwie Scheiße am Fuß hast. Ne? Ich kenn ja noch von euch die Aktion, da wart ihr keine Ahnung wo, mit den Pfeilen.
Ja, Regionalliga.
2012,
Ja,
ja. Ja,
das war.
genau. So, vielleicht wäre das ja mal wieder so ein Revival.
Ja, das könnte man sich mal überlegen, ja. Aber dazu ist es jetzt natürlich bei uns im Stadion so ein bisschen zu voll. Es ging ja in der Regionalliga, ging das ja noch total gut. Aber das ist gut, dass du das ansprichst, stimmt. Das, also 2011, 12er Vibes wären jetzt zwar noch nicht so richtig wach, aber ja, genau.
Ich sag mal, zumindest wenn die auf eure Kurve spielen, jetzt nicht gegen uns, ne, aber das Spiel danach oder sowas, da könnt ihr das gerne machen. Dann macht ihr einfach drei Pfeile: einen links, der nach rechts zeigt, einen übers Tor und einen rechts. Das kriegt man doch hin.
Könnte man eigentlich tun, ja. Ich meine, das Spiel nach dem Preußen-Münster-Spiel ist ja unser Pokalspiel in Illertissen, wo wir jetzt einfach nur hoffen können, dass die so richtig, also dass sozusagen so ein Regionalligist
Der richtige Aufbaugegner ist.
kein Disrespect jetzt an Illertissen, aber ist vielleicht gar nicht verkehrt, auch so ein Spiel mal zu, also ein Pflichtspiel gegen einen unterklassigen Gegner zu spielen und so. Also vielleicht klingelt es ja da dann irgendwie mal und dann platzen da vielleicht auch Knoten oder so. Aber ja, insgesamt ist das eben einfach gerade relativ mau. Aber klar, ist genau wie du sagst, ne? Wenn du da unten drin stehst, ist es schwierig. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, Kerstin, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Mannschaft mit Angst spielt. Also
Nee.
die waren schon präsent und dominant, also schon zum Teil wirklich dominant, haben da ihre Sachen aufgezogen und haben halt auch Spielfreude gezeigt. So, das fand ich eigentlich irgendwie auch schön. Also es gab ja diesen einen total geilen Pass, wie ich fand, von Barış Artık, da auf den linken Flügel raus. Das war dann aber leider abseits, aber halt total cool. Und noch so ein paar andere Geschichten, die man da versucht hat. Und das war okay anzugucken. Es war halt eben einfach nicht zwingend genug am Ende, ne? Und so.
Das meinte ich halt vorhin. Und bevor ich mich sozusagen dann etwas ins Aus manövriert habe mit meinen vergebenen Chancen, es ist gar halt auch einfach gar keine Chancen. Aber in der Tat, so die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten dachte ich so, krass, also du merkst wirklich einen Unterschied. Und du hast auch gesehen, dass die Bock hatten und ja, tatsächlich anders aufgetreten sind und dass das in der Tat Ja, also ich bin bei dir. Also Angst habe ich da nicht verspürt.
Ja, gab auch
So.
heute nochmal eine ganz interessante Aussage, wie ich fand, von Patrick Sander in der Volksstimme. Da ging es eben um, ja, auch nochmal ums Darmstadt-Spiel und um den Kader vor allem und die Frage, ob jetzt sozusagen die Spieler, die jetzt hinten dran waren, irgendwie nochmal eine Chance kriegen und so. Und da sagte er dann auch, naja, wir werden jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern. Geht jetzt erstmal um Stabilität. Und dann sagte er sowas in Richtung, naja, wir stellen jetzt die Spieler auf, von denen wir glauben, dass wir mit denen dann Fußball, also dass die uns jetzt helfen können in der aktuellen Situation. Und mit der Aussage im Hinterkopf ist es natürlich auch interessant, dass zum Beispiel ein Rajon Grieb nicht von Anfang an gespielt hat, dass Silas Knaker gar nicht gespielt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder wurde der eingewechselt? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber zumindest nicht von Anfang an. Und so, also ein paar interessante Kaderentscheidungen gab es ja durchaus.
Nee,
So,
Knacker ist draußen geblieben.
es war ganz draußen, ja, okay. So, also das muss man so ein bisschen, muss man an der Stelle mal so ein bisschen verfolgen. Es gab aber auch die Absage an, sozusagen, ich hatte es jetzt mal so ein bisschen platt, Jugend forscht, ne? Also die Spieler, die Ibold und Sander jetzt viel in der U23 hatten, gerade die Jungen, also Bars und so, die werden jetzt wohl erstmal auch weiter keine Einsätze oder große Einsätze bekommen, sondern man versucht da schon auf die, naja, auf die erfahrenen Kräfte zu setzen. Ist wahrscheinlich jetzt in unserer Situation, was unsere Punkte betrifft und so weiter, auch richtig. So, aber auch da war zumindest was Interessantes zu lesen. Und ich finde sowieso auch irgendwie dieses Trainerduo in seinem ganzen Agieren total interessant. Also beim Spiel hat der Kollege Ibold da an der Seitenlinie hoch und runter getigert. Patrick Sander sitzt dann einfach auf seinem Stuhl und denkt, oder in seinem Sitz und denkt sich seine Sachen, analysiert das so, ist dann aber dafür in der PK. Also das ist schon noch eine interessante Rollenverteilung. So im luftleeren Raum kann man sich da, glaube ich, auch, kann man auch gut, ja, gut drüber philosophieren. Genau. Ja, Mai, genau. Dann machen wir doch hier, lass uns doch hier einen Punkt machen zum Darmstadt-Spiel. Ich weiß nicht, so 0-0. Ja, also Thomas wird sich jetzt wahrscheinlich die Haare raufen und sagen, ich hab doch, ja, kann man noch so viel tausend Sachen und das alles noch, das und jenes und so, aber dann vielleicht nächste Woche nachgereicht oder auf den Discord verwiesen, so ein bisschen. Genau. Gut.
Im Herzen dabei.
Im Herzen immer bei uns, ne, genau.
Ja, genau.
Ausgesperrte und im Urlaub seiende immer bei uns, so ist das richtig.
Ja, genau.
Gut, dann lass uns doch ein bisschen genauer nochmal uns mit Preußen Münster beschäftigen. Wir hatten ja so ein paar Sachen, hatten wir jetzt schon vorgezogen aus dem Segment. Aber so ein paar sind auch noch offen geblieben. Eine Sache ist ja ganz interessant, es gibt da schon auch personelle Verbindungen zwischen dem FCM und Preußen Münster. Florian Pick hatte da bis letzte Saison, glaube ich, noch, der ist dann, glaube ich, nach Saarbrücken gegangen, ne? Der war ja mal. War ja mal beim FCM, ist da auch eine sehr, sehr gute Erinnerung, werde ich nie vergessen, als wir da in Wiesbaden den ersten Zweitliga-Aufstieg klar gemacht haben und er dann sozusagen da die Kurve nochmal animiert hat und so. Geiler Typ irgendwie, aber wer noch da ist bei euch, sind Morten Behrens und Rico Preissinger. Da würde mich einfach mal interessieren, Sven, wie ja, machen sich denn eigentlich die beiden bei euch so? Was spielen die für eine Rolle? Was hast du so für einen Eindruck von den beiden Jungs?
Ja, Morten Behrens ist ein klassischer zweiter Torwart. An Jojo Schenk kommt fast in der Liga keiner ran. Das ist schon ein bockstarker Torwart. Ausbildung bei Bayern München genossen. Man sieht die neue Ableger, sag ich mal, bei Schenk. Also Morten Behrens, aber klassischer zweiter Torwart, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, kriegt seine Einsätze dann über ja, Testspiele und steht natürlich parat, aber kann man nicht viel zu sagen, weil sieht man halt so gut wie gar nicht. Ja, Rico Preissinger, absolute Bank im Mittelfeld, räumt ab, manchmal auch mehr, als er sollte, aber auch geile Pässe. Also, der hat schon die eine oder andere richtig geile Vorlage oder aus dem Schuh gezaubert. Wahnsinn. Also, das habe ich letzte Saison von ihm nicht so gesehen. Also, der blüht richtig auf. Als einer unserer stärksten Spieler aktuell, würde ich sogar sagen. Beständigsten und stärksten Spieler, ja.
Ja, gucke an. Und vor allem auch erst, also immer noch erst 29, habe ich vorhin schockiert festgestellt. Er war ja gefühlt vor 100 Jahren bei uns. Also ich glaube, so lange ist es noch gar nicht her, aber fühlt sich halt schon so ein bisschen länger her halt einfach an. Ne? Und ich hatte dann, habe auf eure Kaderliste so geguckt und dachte so, na gut, Morten Behrens, der wird irgendwie 30 plus, Quatsch, Rico Preissinger wird 30 plus sein und so. Und dann sehe ich dann 29. Also der ist, naja, der ist, glaube ich, im besten Fußballalter gerade noch. Ne? Also vielleicht kann man von dem
Er
auch
sieht
echt
auch
noch was
älter
erwarten.
aus, als er ist.
Ja, das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Aber
Kann er nichts
nee,
für.
also
Aber, ja.
aber im Moment eine richtige Bank da im Mittelfeld bei uns.
Genau. Krass. Genau, also die Frage wollte ich auf jeden Fall noch gestellt haben. Und dann hatte ich ja vorhin schon angeteasert, musst du uns jetzt bitte unbedingt emotional nochmal mitnehmen in diese Reise, die ihr da absolviert habt. Also hier die Saisondaten nochmal, ne? 1920, Abstieg Regionalliga West. 22, 23, Aufstieg dritte Liga. 23, 24, Durchmarsch in die zweite Liga. Mit Ulm, was ein Novum war im deutschen Fußball, dass zwei Aufsteiger auch direkt durchmarschiert sind. Und letzte Saison gelang dann der Klassenerhalt. Jetzt musst du uns mitnehmen, wie ging es denn dir in den, was waren das, so 6 Jahren? Also ich könnte mir vorstellen, dass man doch da emotional irgendwie irgendwann durchdreht, oder? Oder wie ist das?
Ja, also ich hatte ja meinen Burnout so in dem Abstiegsjahr.
Okay.
Da hat mir ja Fußball gar nichts mehr gegeben. So. Ich bin bei dem Meppenspiel, wo wir abgestiegen sind, dann habe ich meinen Hocker verlassen, weil du konntest ja nur irgendwo auf Leinwand gucken, wo das eigentlich auch schon verboten war. Ja, bin einfach emotionslos rausgegangen. Aber da war ich dann, das war meine persönliche Krise so. Da, das war okay, ja. Aber es hat dann halt durch Corona auch lange gedauert, dass, bis man wieder diesen Bezug zum Verein hatte. Man hat ihn ja eher digital, man hat den Verein unterstützt mit irgendwelchen Supporters-Paketen mit Geld und hat halt die Streams geschaut. Ne? Also von daher, das erste Jahr war jetzt, sag ich mal, in der vierten Liga nicht so rosig, weil du einfach gar keinen Bezug hattest. Ne? Du hast halt die Spieler am Stream gesehen. Die Mannschaft hat sich ganz gut gemacht. Wir haben viel auf Jugend gesetzt. Das war ein Umbruch, dass Sascha Hildmann geblieben ist, weil er sagte, so kann das nicht enden. Ist auch so irgendwie so eine Mentalität gewesen. Das war auch, glaube ich, irgendwie richtig. Ja, und dann kam halt so ein Peter Niemeyer als sportlicher Leiter, weil der Metzeler ist ja dann gegangen. So, also im Grunde genommen nach dem Abstieg standen wir vorm Nichts. Marcel Hoffmeier war der Einzige, glaube ich, der noch da war, irgendwie gefühlt. Nikolai Remberg auch noch. So, also ein paar hatten noch Vertrag, aber dann musste man halt auf die Jugend setzen, ne? Weil keine Kohle da war. Und Joel Godowski haben wir dann irgendwo wieder geholt. Und ja, das sah ganz gut aus, ne? Und das war so der Anfang vom Umbruch, sag ich mal. Dass du junge Spieler dabei hast, dass du mit ein bisschen Besonnenheit auch die Transfers machst. Und da muss man sagen, hat der Niemeyer ja echt eine gute Arbeit geleistet über Jahre, bis er zu Bremen gegangen ist. Über Jahre hinweg hat er was aufgebaut. Ne? Also einen Henno Pekler hatten wir dabei, der nach Belgien in die erste Liga gegangen ist. Bremberg ist in die zweite Liga zu Kiel gegangen. Dann Hoffmeier ist zu Paderborn gegangen. Also wir haben auch dann diese Abgänge gehabt, aber wir haben immer gut kompensieren können. So die Viertliga-Jahre, das war natürlich so ein Dreikampf im ersten Jahr mit Dortmund, Essen und Preußen. Dann war Dortmund weg, dann hatten wir das Aufstiegsrennen gegen Essen, was eigentlich am Torverhältnis gescheitert ist, weil Essen in der Saison 11-0 gegen KFC Uerdingen gewonnen hat.
Ja, geil. Okay, super.
Ja, das war's. Also hätte es das Ergebnis so nicht gegeben, wären wir schon damals aufgestiegen. Okay, und dann war es eigentlich klar, im dritten Jahr in der vierten Liga, da musst du es eigentlich machen, weil du warst der absolute Top-Favorit, das haben wir dann auch gezogen. Ja, haben dann Ole Kittner als sportlichen Direktor bekommen. Ja, es war natürlich ein Gefühlschaos ohne Ende, dass du wieder in der dritten Liga bist. Aber es war irgendwie dann auch Pflichtprogramm, ne? Aber es wurde sukzessive aufgebaut. Erst der dritte Platz, dann der zweite Platz, dann der erste Platz, dritte Liga ankommen. Man war zufrieden. Also als Aufsteiger hast du ja immer das Glück, dass du sagst, okay, wir sind Aufsteiger. Du darfst mal verlieren. Das Umfeld hat es mitgetragen. Ja, und dann gab es diese fulminante Saison irgendwie, wo du dann, oh, gewonnen hast, okay, wir haben wieder gewonnen. Okay, du steigst in der Tabelle immer weiter hoch und auf einmal klopfst du da oben an. Ne? Weil dann, und das habe ich auch so lange nicht gesehen, Dresden-Regensburg war eigentlich schon nach der Hinrunde durch.
Genau, die waren
Also
weg eigentlich, genau. Ja.
da hast du gedacht so, na, die verlieren vielleicht noch drei, vier, fünf Spiele, aber da brennt nichts an, die holen ihre Punkte, bist du durch. Und auf einmal bist du mit Ulm aufgestiegen. Ja, da denkst du, das ist doch Wahnsinn. Du schreibst mal eine Geschichte, wie es noch nie in der dritten Liga passiert ist. Das mit Preußen Münster. Hallo. Weißt du, also du weißt, wie früher der Verein getickt hatte, typisch Preußen, alles verkackt und so. Und auf einmal bist du einer von zwei Aufsteigern, was es noch nie in der
Ja.
dritten Liga gab, und gehst in die zweite Liga. Machst einen Durchmarsch. Du hast es mal so bei anderen Vereinen gesehen, ne? Elversberg, glaube ich, war es, oder also es gab schon einige Paradebeispiele und man hat gesagt, ja, Preußen schafft das nie, ja, das machen wir nicht. Und auf einmal machst du das und schießt dann ein Jahr später wieder am Rathausplatz und denkst dir, ja, zweite Liga. Ja, die Kehrseite der Medaille natürlich, es ist alles teurer, es kostet viel, viel mehr. Es ist Wahnsinn, natürlich jetzt auch mit dem Stadion und der Knappheit der Kapazitäten, keine Frage, aber ja, geil, zweite Liga. Ja, dann war ich in Hamburg im Stadion das erste Mal mit 8000 Münsteranern. Ja,
Ja,
Das ist ja fast unser ganzes Stadion.
Ja, du hörst mich schmunzeln, weil das ist genau die Erfahrung, die wir 18, 19 mit dem FCM auch gemacht haben. Genau, sind auch alle überall hingefahren. Ne? Nach Köln, Montagabend in Köln, scheißegal, du bist halt mit 6, 7, also ich 1000, HSV genau das Gleiche. Also genau, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was
du meinst. Genau, erste, zweite Liga-Saison, du nimmst so viel mit, wie du kannst. Ne?
Genau, genau.
So scheißegal, was es kostet. Ich bin mit meinem Sohn ein ganzes Wochenende nach Nürnberg gefahren und du kriegst ja keine ermäßigten Karten für Kinder. Also zahlst du vollen Preis, ne? Also, aber scheißegal, ein ganzes Wochenende einfach mal 500 Euro ausgedrückt. Mit Essen, mit Übernachtung, mit Stadion, mit Fahrt. Die sind dann einfach mal weg. Und das ist nur ein Auswärtsspiel.
Ja.
Ne? Aber das ist egal. Du bist in der zweiten Liga, geil. Ne? Bugs-Morlock-Stadion, Hamburg, Olympiastadion letztes Jahr. Ne? Ey, Wahnsinn. Du fährst dahin auf dem Freitagabend 6.000, 7.000 Münsteraner, arschkalt und du drehst das Ding und gewinnst 2-1. So, und da habe ich gesagt, ich habe es per WhatsApp in die Familiengruppe geschickt, ich so, ey, wenn wir nächste Saison noch zweite Liga spielen und dann fahren wir hierhin. Haben wir gemacht. Also wir waren in Berlin, haben leider verloren, aber ich war mit meinem Sohn, meiner Familie, war ich in Berlin und wir haben uns das Spiel dann angeschaut. Ne? Also es ist Wahnsinn. Man hätte nie damit gerechnet, aber umso schöner, dass man mit in diesem, ja, ich sag mal, in diesem hohen Fußball mit dabei sein kann, diese vollen großen Stadien miterleben kann und ein Teil von, ja, dass der SC Preußen Münster wieder irgendwie, wer ist? Der ist ja wieder sexy, der ist ja wieder schick. Ja. Ne? Also das hat aber nichts damit zu tun, dass man bundesweit wahrgenommen wird, sondern ich nehme das primär erstmal damit wahr, wie der Verein in Münster wahrgenommen wird. Du siehst Kinder mit Preußen-Münster-Trikots. Mhm. Ja, wo früher Dortmund, Bayern, Bremen, Gladbach-Trikots gelaufen sind. Also früher hat sich keiner richtig für den Verein interessiert. Und da rede ich von den 90ern. Also ich bin vom Stadion dann immer gefahren als Koten. Also Koten heißt als kleines Kind. Mhm. Wenn ich immer einer auf der Straße angesprochen hatte, ja, wie haben sie denn gespielt? 1-0 verloren oder 2-1 gewonnen? Ja, okay, danke. So nach dem Motto. Aber es gab nicht diese Euphorie, es gab nicht diese Masse. Das gab es alles nicht. Ne? Und das hat vieles bei uns verändert. Natürlich aktuell zum Negativen, weil einfach so viele Leute was wollen und wir aber einfach nicht die Ressourcen haben. Mhm. Aber es ist trotzdem schon krass, wie viele Trikots verkauft werden, wie viele Leute einfach mit Preußen die Shirts durch die Stadt rennen. Das hatten wir vor 10 Jahren nicht.
Mhm. Ja, da gibt's viele Parallelen zum Club, oder Kerstin?
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja die ganze Zeit am Schmunzeln, weil ich denke, es ist sozusagen die Blaupause, die wir sozusagen eben vor ein paar Jahren auch quasi vorgelegt und erlebt haben. Da vielleicht nochmal ein bisschen spezieller auch nochmal, wenn du sagst, man merkt jetzt, dass das doch eine ganz andere Euphorie auch ausgelöst hat. Es ist viel sichtbarer im Stadtbild. Hat es auch Auswirkungen auf die Fan- und die Vereinskultur jetzt nochmal genommen? Also merkst du da vielleicht auch, wahrscheinlich natürlich an den Zahlen vielleicht der Auswärtsfahrer, aber wie nimmst du das wahr? Gab es da sozusagen nochmal so einen Euphorie-Boost?
Also ich glaube, Fans hattest du immer genug, nur sie hatten keinen Grund ins Stadion zu gehen, weil einfach alles sehr unattraktiv war. Mhm. Und was sich verändert hat, sind eben die Personen im Verein. Also man hat ein paar Dinge so erkannt. Natürlich sind ein paar Zahlen hochgegangen aufgrund des Drucks, dass du aktuell nur eine Dauerkarte beantragen kannst mit einer Mitgliedschaft. So, ich sag mal, ich glaube 2020 haben wir das 1000. Mitglied gehabt oder 2000. Mitglied geehrt. 2023 haben wir das 3000. Mitglied geehrt. 2025 im Mai haben wir das 10.000. Mitglied geehrt. Und im Sommer hatten wir schon 14.000 Mitglieder.
Auch ähnlich wie bei uns. Ja.
Genau, so, aber das ist eben so, man kann jetzt nur noch eine Dauerkarte kriegen, wenn man eine Mitgliedschaft beim Verein hat. So, das ist das eine kommt zum anderen dann. So, diese Zahlen, also Preußen Münster ist der am meist gewachsene Verein in ganz Deutschland von Mitgliederzahlen. Aber klar, wenn du von 3.000 auf 14.000 springst, dann ist das natürlich eine Entwicklung ohnegleichen, aber ist ja auch klar, du musst wenn du eine Dauerkarte haben willst. Und viele Mitglieder gehen immer noch leer aus. Ne? Das ist kein Problem. Wir haben jetzt aber eben Leute, die nebenberuflich oder ich sag mal ehrenamtlich lange Zeit unterwegs waren, die jetzt seit 1. August für die Fanbelange hauptamtlich eingestellt sind. So, und diese Person kümmert sich wirklich so intensiv um diese Fangeschichten und hat jetzt sozusagen auch diese Fanclubs mal aufgerufen. Also Leute, wer ist Fanclub? Meldet euch bei uns. Ihr kriegt eine Urkunde. Ihr seid offiziell eingetragener Fanclub bei Messe Preußen Münster. Unser Designer von 06 macht die Urkunde. Und ich glaube, er hatte mir letztens gesagt, also der Designer, dass er vor 1, 2, 3 Wochen oder die letzte Charge, die er gekriegt hat an Urkunden, also er kriegt immer die Namen und dann macht mein Designer die Urkunden fertig. Das waren 44 Stück auf einen Schlag wieder. So, und die haben jetzt schon wieder, keine Ahnung, 1500 Fanclub-Mitglieder. Ja, also das wurde vorher, wusstest du gar nicht, wer hat welche Fanclubs gibt es überhaupt beim Verein. So, das wird jetzt gesammelt, das wird verarbeitet, man weiß es, man kommuniziert mit den Leuten, die haben einen eigenen Verteiler, da werden Informationen gestreut. Also die Fankultur hat sich so ein bisschen in, ich sag mal, im Organisatorischen, in der Infrastruktur verändert. Im Stadion jetzt selber, da viele neue Gesichter natürlich. Aber ansonsten die alten Hasen, die sind immer noch dabei, die früher mit 400 Leuten da, keine Ahnung, auswärts irgendwo nach Hamburg gefahren sind vielleicht. Ja, die siehst du heute noch. Also der harte Kern ist immer noch da. Jetzt in Sachen Support oder sowas hat sich das nicht verändert. Es ist einfach nur voll.
Ja. Ich würde, naja, ich hab noch so zwei Gedanken, musste aber noch mal einen Schritt so ein bisschen in der Historie zurückgehen. Also der eine Gedanke, den ich habe, ist, das ist eigentlich ein bisschen irre. Als wir in die dritte Liga aufgestiegen sind damals, habe ich Preußen Münster immer als einen Verein wahrgenommen, der immer so oben mitschwamm und dann aber, also schon, glaube ich, auch Richtung zweite Liga schielte und es dann irgendwie teilweise tragisch knapp nicht geschafft hat, und aber immer irgendwo oben mit dabei schwamm, so. Und dann finde ich es total krass, dass es dann wirklich erstmal einen Absturz in die Regionalliga braucht, um euch dann endlich in die zweite Liga zu hieven. Also das an sich ist ja schon eine Story, so. Und dann hatte ich mich gefragt, nochmal ganz kurz zurück, sozusagen zu diesem Abstieg in die Regionalliga zu Corona-Zeiten, wie prekär waren das für den Verein? Weil also ich meine, Preußen Münster habe ich jetzt nicht abgespeichert als ein Club, der unfassbar stark im Geld schwimmt und wahnsinnig Rücklagen hat und so weiter. Und jetzt wissen wir ja auch alle, Corona war für alle Vereine auch wirtschaftlich total schwierig. War das nicht irgendwie schon ein Stück weit existenzbedrohend auch, dieser Gig da in der Regionalliga West?
Ich glaub, wenn man mal so ein bisschen die Historie von Preußen mitnehmen will, da kann ich natürlich nicht für die 70er, 80er sprechen. Aber so ab den 90ern kann ich dann schon ein bisschen was dazu erzählen. Also 70er, 80er waren wir immer Zweitligist. Ich glaube, in den 70ern haben sie es dreimal hintereinander verkackt, in die Bundesliga aufzusteigen, weil sie kurz vor Ende immer die Spiele verloren haben oder die Punkte eben nicht geholt haben. Und da kam das Klischee, Preußen Münster darf nicht aufsteigen, will nicht aufsteigen, die wollen das nicht. Das war jahrzehntelang. Und dann waren wir noch 2 Jahre dann 89, 90 und 90, 91 in der zweiten Liga und seitdem wir dann nicht mehr. Und dann wollte man immer wieder hoch, man hat immer Geld reingebuttert, man hat sich verschuldet, der Verein hatte immer Schulden. Und das wurde dann abgelöst, dann waren wir zum Gründungsjahr wieder in die Viertliga abgestiegen. Und dann hat sich das ein bisschen verändert, dass da Leute kamen mit Geld, aber eher so nicht mit so einem Wir, sondern eher so einem Ich. Ne? Also der Präsident hat halt viel Geld reingebuttert und hat gesagt, so, das Preußen Münster ist mein Baby. So, das kannst du ja nicht bringen. Also ne, entweder bist du ein Verein und alle sind da irgendwie verantwortlich und haben was zu sagen und sind wichtig. Aber das war halt nicht so. Und auch die Leute haben halt einen großen Schuldenberg hinterlassen. Deswegen war die Corona-Zeit natürlich für uns dann eben schwierig, weil der Verein natürlich nicht im Geld geschwommen ist. Und vieles lief dann halt über so Aktionen, so ein Sondertrikot, ein Supporters-Paket. Die Sponsoren haben nochmal Geld in die Hand genommen, um einfach diese Zeit zu überbrücken. Das hat auch geklappt, aber eben da kamen halt diese richtigen Leute wie Ole Kittner, Peter Niemeyer, Sascha Hildmann ist geblieben, auf Jugendarbeit setzen, ganz ruhig anfangen. Und das hat wohl funktioniert, ne? Du wurdest dann Dritter, du wurdest Zweiter, du wurdest Erster. Und diese Corona-Zeit hast du eigentlich relativ gut überstanden, weil diese Corona-Zeit genau zu dem Abstieg kam. Und dann konntest du sagen, ja, war ja scheiße, irgendwie 8 Spiele in 6 Wochen oder so, keine Ahnung. Aber es war ja schon irgendwie so ein Durchkloppen der Liga. muss man auch sagen. Und es war ein unrühmlicher Abgang, weil du konntest, also du hast es dann noch im Fernsehen so ein bisschen gesehen, so wie die Spieler da saßen, aber das Stadion war eher leer. Ja, also es war ja nicht irgendwie, und Spieler waren da weg. Also es gab keinen Abschied oder irgendwas in der, es war einfach anders, als wenn du so heulend, keine Ahnung, in die Liga da runtergehen musst. Von daher, das haben wir ganz gut kompensiert und dann darauf aufgebaut, ne? Und das wird von Jahr zu Jahr dann besser.
Okay, also sozusagen dann in der Krise die Chance gesehen und doch genutzt letztlich. Ja? Das ist ja schon auch eigentlich gar nicht dumm, das genau so zu machen. Kerstin, es tut mir leid, ich habe dich jetzt, glaube ich, so ein bisschen weggegrätscht, ne? Weil du warst ja schon eigentlich auch sozusagen auf dem atmosphärischen Weg nochmal unterwegs, ne? Ich gebe den Ball jetzt gerne an dich zurück. War mir bloß wichtig, weil mich das echt interessiert hat, ob das, also wie das sozusagen, ja, wie prekär es da für den Verein war. Sorry, ich bin jetzt wieder leise und alles
Nein, um
gut.
Gottes Willen. Weil ich sag mal, das, was wir jetzt hier noch ja, an Fragen haben, biegt ja unmittelbar quasi auf den Weg zum Sonntag ein. Und deswegen ja, wäre vielleicht, um auch nochmal da so ein bisschen einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit zu machen, um dann wirklich nach Son zum Sonntag zu gucken, nochmal die Frage, ob es besondere Geschichten gibt oder Erinnerungen an ja, Duelle mit dem FCM, wobei mir tatsächlich das letzte Aufeinandertreffen da noch sehr schmerzhaft in Erinnerung ist. Für euch war es sicherlich sehr schön, oder?
Also ich war nicht im Stadion, aber jeder hat sich die Augen gerieben. Vor allem, aber ich habe auch den FCM in der ersten Halbzeit so schwach gesehen. Also wie viel Pinball gespielt worden ist. Also ihr habt euch ja gegenseitig angeschossen und uns quasi die Bälle vorgelegt. Ne? Also ich dachte, hä? Und das aber so oft. Also wenn das mal vorkommt, dann das ja okay. Aber es kam ja 3, 4, 5 Mal vor. Und ihr wart ja voll vor der Rolle. Und aber ja, wie gesagt, das war auch eine Energieleistung. Also man hat auch gesehen, die Mannschaft wollte nach dem Umbruch, nachdem Hildmann weg war, hat man auch gesehen, da muss jetzt der Bock fallen. Also da muss jetzt alles für Klassenerhalt, ne? Und das hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen zusammengeschweißt, weil es ja intern wohl ein paar Querelen gab zwischen Mannschaft und Trainerteam. Und ich glaube, das war so wie so ein Brustlöser, als man dann Hildmann entlassen hatte. Aber Duelle, ja, sonst schmerzhaft immer. Im Preußenstadion war es immer besser, aber in Magdeburg war es eigentlich vorher immer schlecht. Das einzige Duell, wo ich wirklich vor Ort war, das war das erste Spiel für mich überhaupt in Magdeburg. Ich glaube, das war sogar das erste Auswärtsspiel gegen Magdeburg, wo ich diese Lautstärke des Stadions erlebt habe, wo du dein eigenes Wort nicht mehr verstanden hast. Das war für mich eine einbrennende Erinnerung, ja. Das auf jeden Fall. Und wir haben verloren, ja.
Ja, und da kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil ich das Spiel auch sehr gut erinnere. Das war nämlich das erste Mal, dass es diesen Support da über diese drei Tribünen gab, also diese Wechselgesänge über drei Tribünen. Das war auch für uns neu und was Besonderes, auch nochmal in diesem Drittliga-Aufstiegs-Euphorie-Ding und so. Also das war schon auch anders, das stimmt. Und glaube ich auch dann damals der Beginn von einem, ja, so einer krassen Support-Phase, wo wir eben auch naja, wir kamen eben aus der Generation Amateurfußball, haben dann halt voll sozusagen die dritte Liga dann angenommen und da auch alles reingehauen. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch ein kleines bisschen verändert, weil sich natürlich auch, also die Frage hatte Kerstin ja vorhin auch, weil sich bei uns natürlich auch das Publikum dann ein Stück weit auch verändert hat, glaube ich, jetzt so im Vergleich jetzt, also sozusagen zu diesem Leuten, Generation Amateurfußball und so weiter, zu eben jetzt. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, aber wenn du dann da oben bist. Aber stimmt, dieses Spiel, das erinnere ich auch noch wirklich sehr, sehr, sehr gut an das 0-5. Das war ja das letzte Spiel gegeneinander tatsächlich. Habe ich gar keine Erinnerung mehr so richtig. Aber das war natürlich einer der zwei Sargnägel oder drei Sargnägel auf
Ja.
unsere vorsichtigen Aufstiegsambitionen, wo wir dann, ich weiß gar nicht, Kerstin, war das vor oder nach Ulm? Weiß ich jetzt nicht mehr,
Das war
aber
nach Ulm.
das war nach Ulm, ne? Also Hashtag geile Saison und so, wo alle so dachten, warum wollten die eigentlich nicht in die Bundesliga?
Jawohl.
So, was ist da los? Und ja, ich glaube, für euch war das wirklich wichtig, also auf dem Weg zum Klassenerhalt und naja, aber immerhin hat das dafür gesorgt, dass wir heute miteinander sprechen können. Sonst hätte es wahrscheinlich diese Podcast-Folge vielleicht nicht gegeben, wenn wir uns nach oben und ihr euch nach unten oder wir uns nur nach oben verabschiedet hätten.
Ja, vor
Insofern.
allem letzte Saison hat es ja gar nicht geklappt. Das war
Genau.
sehr ärgerlich. Und ja, wir haben ja auch immer eine lustige Jubiläumsgeschichte. Ich glaube, 50. Folge, 150. waren wir dabei. Ich glaube, bei der 300. war euer Podcast da im Studio, ne?
Na, den hatten, das hatten wir im Fanprojekt gemacht, sozusagen live vor
Ja,
Ort.
oder da, genau, aber so im Studio, ne? Irgendwie mit Publikum.
Na, mit Publikum, ja. Studio war das jetzt nicht, war halt einfach ein Fanprojekt ganz normal in so einem Raum,
Ja,
so,
okay.
aber tatsächlich mit Publikum, genau. Ja, das
Ja, genau. Da habe ich
war
ja
schon
dann
noch.
noch den gesponsert irgendwie. Ich weiß nicht, wie das Podcast-Sponsor oder sowas.
Ja,
Gibt es ja auch immer.
Podcast-Partnerschaft hattest du da, glaube ich, ja,
Genau,
genau. Ja.
genau. So. Aber das hat mich immer erinnert, so, das ist meine Verbindung zum FCM, zu euch. So, weißt du, das ist so das Schöne an der ganzen Geschichte.
Ja, und
Deswegen
das
freue
ist.
ich mich umso mehr, heute mal wieder dabei zu sein.
Ja, und das ist eben auch einfach, das finde ich ja immer auch das Coole am Podcasten, so, dass man dann eben, also dass wir da immer auch schön Kontakte knüpfen und halten können, und das ist einfach cool. Genau, das passt schon sehr, genau. Ich habe hier in Kerstins Liste, ich nehme das, ich schnapp dir das jetzt weg, Kerstin, aber du hast ja noch eine
Das,
Fankulturfrage.
du darfst alles, Alex.
Eine Fankulturfrage, so, und das ist natürlich, also das erinnere ich auch noch bei Preußen Münster, dass es auch immer so ein Dauerthema war, da bei euch in der Kurve, so mit den verschiedenen Gruppen und so weiter. Da bin ich auch ehrlicherweise gar nicht mehr so genau auf dem Laufenden, was da jetzt eigentlich Phase ist halt. Also wie ist denn, also wie spinnefeind oder wohlgesonnen sind sich denn eure ganzen Ultrasgruppen jetzt inzwischen? So, wie ist denn da so die Struktur bei euch?
Da gibt es nur noch Fidenablo. Also es
Okay.
ist die Neuauflage. Also ganz früher gab es die Curva Monasteria, daraus, die haben sich zerstritten, daraus wurden Debians und Block O, wie hießen die denn? Der Pfiffi-Gerenzen-Kurve, genau. Und die sind dann aneinander gerückt und durch die Ausgliederung haben sie sich beide aufgelöst. Und als wir dann, boah, auf Lautern, glaube ich, war das, dachte mir zumindest mal einer, der dann sehr aktiv da mit dabei war. Als Kobylanski dann das 2-1 da auf Lautern geschossen hat in letzter Minute durch einen Freistoß, wo der Straßburger sagt, ihm platzt gleich die Hose. Weil war auch ein geiles Tor, muss man sagen. Da kam für viele wohl irgendwie so dieses Feeling, wir müssen wieder was machen. Und daraus hat sich dann wohl Fidenablo, also so die jüngere Generation von diesen Deviants und von der Pfiffi-Gerenzen-Kurve gegründet. Und das ist jetzt Fidenablo. Aber die sind alle vollkommen Gucci miteinander. Also
Okay.
es gibt Fanclubs, Gruppierungen und untereinander wohl, aber es sind so Einzelne, die sich mit daran orientieren. Aber der große Oberbau ist Fidenablo und das ist eine Riesengruppe.
Okay. Das heißt also, die Zeiten bei Heimspielen, wo es dann zwei Gruppen gab, die sich, die unabhängig voneinander supportet haben, die gehören der Vergangenheit an, schließe ich da jetzt raus.
Die gibt es schon lange nicht mehr, ja.
Ja, genau, okay. Super gut. Cool. Dann würde ich fast sagen, wir biegen jetzt doch mal konkreter ein in das Spiel am Sonntag. Ich glaube, Kerstin, wir können, dass wir für uns sagen können, dass es schon ein wegweisendes Spiel ist, so. Also,
Absolut.
das ist schon nochmal was anderes, so, weil, ja, also bei allem Respekt für Preußen Münster, aber ich glaube, da reden wir schon auch über einen sozusagen Konkurrenten. Und so weiter. Und ja, da sollte schon was Positives passieren. So. Genau. Wir können mal gucken. Sven, du hast es schon gesagt, aus eurer Sicht ist die Bilanz jetzt nicht ganz so toll gegen den FCM, jetzt vom letzten Spiel mal abgesehen, aber ich habe hier rausgefunden, 12 Pflichtspiele hat es gegeben. Da haben wir 7 von gewonnen, 2 unentschieden gespielt und 3 verloren. Tore, technisch ist es komplett ausgeglichen, da hat es 0-5 sicher auch eine Aktie dran, das sind 19 zu 19 Tore. Das letzte Spiel, wie gesagt, ist 0 zu 5 am 2.5. der vergangenen Saison. Genau, und jetzt bei euch ist es so, ihr habt logischerweise nach 9 Spielen 3 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Für uns interessant, dass 3 von euren Niederlagen auswärts zustande kamen. Es lässt ein bisschen hoffen für Sonntag. 11 Punkte, Platz 10 aktuell, 15 zu 17 Tore. Wie zufrieden bist denn du so mit dem bisherigen Saisonverlauf?
Also mehr zufrieden. Ich glaube, mit so einem guten Start hat keiner gerechnet. Jetzt merkt man aber, dass da ganz andere Mannschaften dann auch kommen. Und unser System, was wir jetzt gerade spielen, ist jetzt auch nicht mehr ein Geheimnis. Also wir haben, glaube ich, mitunter immer noch die meisten Pässe, die wir spielen in der zweiten Liga. Aber das muss dann auch funktionieren. Also es hilft ja nichts, wenn du Ballbesitzfußball spielst, aber keine Chancen kreierst oder sowas. Aber
Tja, ich weiß.
insgesamt ist es spielerisch schon teilweise sehr, sehr schön anzusehen, wenn es funktioniert, ne? Aber es ist auch manchmal ein bisschen Harakiri hinten. Also schon sehr risikobehaftet, ne? Also da rutscht dir schon das ein oder andere Mal beim Zusehen schon das Herz in die Hose und dann, oh, Ja, aber trotzdem, von der Bilanz her sind wir im Mittelfeld, das ist gut, klar. Der Sprung nach unten, genauso wie nach oben, ist nicht groß. Deswegen absolut nicht nachlassen. Aber es waren halt super Spiele dabei und es waren halt auch kurze Spiele dabei. Also muss man auch einfach sagen, wo man wie Lautern ziemlich untergegangen ist und irgendwie nichts auf die Kette gekriegt hat.
Okay.
So. Also Höhen und Tiefen im Moment.
Ja, und ja, du hast den Spielplan schon angesprochen. Da gucken wir natürlich auch immer so ein bisschen drauf. Also muss man mal gucken. Hat euch jetzt vielleicht an der Stelle auch begünstigt, ist ja aber auch nicht schlimm. Und ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass sozusagen jetzt bei euch die Haltung schon noch ist. Also erstmal primär Klassenerhalt und dann gucken wir mal, ne? Also das wird
Genau.
wahrscheinlich so die Marschrichtung sein, ne? Ja, genau.
Definitiv Klassenerhalt, was anderes zählt halt nicht.
Ja, recht so. Und wer sind bei euch so die, na, Schlüsselspieler? Also auf wen sollten wir denn am Sonntag ein bisschen genauer achten? Oder wo sagst du, das ist jetzt wirklich eine wichtige Achse? Spieler X darf jetzt gar nicht ausfallen. Also wie ist denn das bei euch gerade?
Wir haben momentan 7 Verletzte. Da sind auch ein paar, also Amenido ist nicht dabei, Mees ist nicht dabei. Das trifft schon ordentlich. Ja, ein Lars Lokotsch vorne kann Bälle gut festmachen, ist schon so ein bulliger Typ, hat auch, wenn er dann Fahrt aufnimmt, ja, kann gute Chancen selbst kreieren oder den Abschluss suchen. Schulz ist ganz unberechenbar. Ja, sowohl ich sag mal, Mimik, Gestik, Aussprache. Also ich bin froh, dass er, glaube ich, die letzten beiden Spiele mal keine gelbe Karte gekriegt hatte. Das war jedes Spiel immer, aber meistens wegen Meckerns. Also schon so ein Wichser auf dem Platz, der uns vielleicht aber auch mal in manchen Situationen letzte Saison gefehlt hatte. Oliver Batista Meier, also wenn der Fahrt aufnimmt und auch im Spiel ist, ganz gefährlich, sowohl von Flanken, Standards, als auch selbst den Abschluss suchen oder auch eben so einen Steckpass spielen. Hinten Heuer finde ich echt eine Granate. Simon Scherder, klar, bin ich sowieso Fan von. Aber der spielt, wie gesagt, seit 15 Jahren, hat Dritte Liga, Vierte Liga, Dritte Liga, jetzt Zweite Liga und ist jetzt Startelf wieder wahrscheinlich. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass Jeckel die 5. gelbe Karte bekommen hat. Ja, aber ansonsten fallen Bolay aus, also das heißt Stammspieler linke Seite, dafür wird wahrscheinlich Keskov reinrutschen. Ja, es ist halt das Kollektiv, ne? Preisinger, auch gute Pässe, Jorrit Hendricks, also die Raute ist schon gut, wenn sie funktioniert, ne? Muss man schon sagen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe jetzt hier auch noch mal so ein bisschen mir was auswürfeln lassen. Warte mal, wo war das denn jetzt hier? Ah, lalalala, irgendwie körperlich. Ach genau, hier. Körperlich, zweikampfstark und aber viele Verwarnungen in Summe. Das hat er mir ja auch ausgewürfelt. Genau, mit
Ja,
der
hatten wir letzte
Raute.
Saison auch.
Ja, 4-4-2 Raute und viel Aktivität über Batista Meier und Hendricks aus dem Zentrum hat er mir jetzt hier aufgeschrieben.
Ja, letzte
Genau.
Saison hatten wir die meisten gelben Karten, aber keinen Platzverweis.
Ah ja, okay.
Ja, und dann hat Nico Kulis, glaube ich, im ersten Spiel sofort eine rote gekriegt. Ja, genau, wegen Notbremse.
Krass.
Ja.
Okay. Ja, und das, also das mit dem Meckern, da haben wir ja auch so einen Kandidaten mit Barış Artek. Ich glaube, der hat jetzt auch schon wieder, weiß ich gar nicht, 4 gelbe Karten oder so.
Ja, hat er.
Und
Okay.
ich glaube, alle wegen Meckern. Also, das kann er. Dafür ist er bekannt, aber ist eben auch Teil seines
Ja,
Spiels. Und
ich finde es halt schade, nach der zweiten müsste man auch sagen, okay, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger, um einfach nicht klar, auf dem Platz ist auch immer ein bisschen hektisch und turbulent, temperamentvoll. Ja, aber man muss es Klick machen, dass man sagt, okay, ich gehe einfach weg.
ja,
Oder
genau,
das ist euer
das.
Kapitän.
Nee, unser Kapitän ist Dominik Reimann, aber ja, bei Barisch ist es eben, das ist immer schon, also seitdem der bei uns ist, ist das eben so, es ist Teil seines Spiels, der braucht das scheinbar und
Okay.
ja, holt sich die Sachen dann ab. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt schon in die Mannschaftskasse zahlen musste oder so dafür, aber das ist so
Ja,
sein
solche
Ding.
Charaktere hast du einfach, ne? Das ist.
Ja, naja, dafür ist er aber eben auch ein Unterschiedsspieler, ne? Und kann halt den berühmten entscheidenden Pass spielen und hat dann halt auch die entsprechenden Ideen mitunter und so. Und also so ein bisschen so ein, wie sagt man so, enfant terrible oder so. Also ich weiß nicht, Kerstin, würdest du sagen, das passt auf Barisch oder schon, oder?
Das passt schon, ja.
Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch
Oder
sagen.
damit es noch international, damit es international bleibt, er gibt auch gern den Agent Provocateur.
Oh je, oh je, okay.
Oh, ja.
Jetzt bin ich raus an der Stelle. Genau. Kerstin, haben wir noch Fragen offen an Sven? Irgendwie, ich guck grad nochmal durch. Spielverlauf haben
Nein,
wir, Saisonverlauf.
wir kommen ja jetzt sicherlich gleich noch zu Aufstellung und Ergebnistipps.
Ja, klar.
Grundsätzlich die Frage an dich vielleicht, wie schätzt du denn die Chancen gegen den FCM ein? Und was muss denn passieren, damit ihr, weiß ich nicht, einen Punkt mitnehmt oder gar drei?
Also wenn wir unser Spiel aufziehen können und das über mindestens 70 Minuten mit Torerfolg krönen können, sehe ich schon auch einen Dreier möglich. Ne? Das hängt immer davon ab. Also womit wir Probleme haben, ist, wenn die Mannschaften gut zustellen und hohes Pressing machen. Also richtig Druck. Und das von Minute 1 an. Wenn man das macht, dann haben wir gesehen, haben wir Probleme. Wenn wir unsere Räume bekommen, dann können wir gut kombinieren. Und das wird der Schlüssel zum Spiel eigentlich sein. Wenn man uns den Ball überlässt, ist das erstmal eine Sache. Aber wenn man uns die Räume lässt, dann wird es gefährlich. Also ich bin schon sehr optimistisch eigentlich.
Ja, ich bin vor allem total gespannt, und das war gegen Darmstadt konnten, also gab es da jetzt keine Möglichkeit, das zu testen. Ich bin tatsächlich total gespannt, was passiert, wenn es ein Gegentor gibt. Das ist ja unser Problem gewesen. Also sozusagen gefällige Spielanlage, alles ganz schicki, dann kriegst du ein Gegentor, also Stichwort Elversberg, und die Mannschaft fällt völlig in sich zusammen so. Jedenfalls unter dem alten Trainer. Und ich bin auch ehrlich, ich oute mich jetzt hier mal. Ich hätte auch gedacht, dass Darmstadt uns in der ersten, also vor dem Spiel gegen Darmstadt hätte ich halt gesagt, naja, die machen das in der ersten Halbzeit schon klar. Die müssen nur einmal treffen und dann brechen da alle Dämme. Ist nicht passiert. Ist bei 0-0 geblieben. Und das ist tatsächlich das, wo ich sehr gespannt bin am Sonntag. Also, wenn es euch gelingt, in Führung zu gehen, wie reagiert unsere Mannschaft? Und andersrum, genauso, wenn es uns endlich mal gelingt, in Führung zu gehen, was ja sozusagen ein Erlebnis ist, was die schon gar nicht mehr kennen, so richtig. Was passiert dann? Also, ich glaube, das wird ganz interessant sein. Ansonsten, Kerstin, also ich hoffe eigentlich auf, naja, so eine Leistung, also nochmal so wie gegen Darmstadt und Karlsruhe, was sozusagen das Engagement betrifft und die Spielanlage, das sieht ja schon alles, also man kann sich das angucken, ne? So, müssen bloß mal eine Bude machen und dann mal gucken. Also das wird wirklich, wirklich spannend sein, deswegen ist es schwer zu tippen irgendwie, wie das ausgehen kann.
Ja, ich hab das für mich gelöst.
Du hast es
Aber
für dich
dazu kommen wir
gelöst.
gleich.
Ja, ich habe das für mich auch gelöst, aber anders. Sven, wie ist denn deine erste Elf, wenn du jetzt quasi der Trainer wärst und aufstellen dürftest? Wem
Da
würdest
muss ich
du?
mal überlegen, wen wir noch haben.
Also Schenk ist ja mal gesetzt im
Schenk
Tor.
auf jeden Fall. Dann rechts Terhorst, Scherder, Heuer in
Okay.
Verteidigung. Links
Heuer.
dürfte es Kekesow sein.
Mal Scherder, Terhorst, Heuer, ja, hast du gesagt.
Ja, genau.
Und dann
Also
links?
Terhorst rechts, Scherder, Heuer Innenverteidiger. Dann links Kekesow.
Kieskoff, das suche ich mir gleich mal raus, okay, alles klar.
Dann im Mittelfeld hast du zentral Hendricks und Preisinger. Links wahrscheinlich Batista Meier. Rechts könnte vielleicht Meierhöfer. Warte mal, wer. Oder, ne, rechts dürfte Schulz sein. Ja, genau, Schulz. Dann hast du vorne wahrscheinlich Lokotsch. Jetzt muss ich überlegen, weil Wilhelmsson ist angeschlagen.
Ich könnte dir hier noch
Der.
sehr, sehr Demir anbieten. Der hat letztes Spiel gespielt.
Ja. Ja, Sedemi könnte dann Hängde und Lokotsch auf jeden Fall vorne. Das wäre so
Oh ja.
möglich.
Möglich heißt, das hängt ja wirklich ein bisschen davon ab, wer bei euch noch laufen kann, ne? Weil 7 Verletzte ist ja schon viel.
Ja, es sind
Also.
jetzt welche dazugekommen seit dem Dresden-Spiel, deswegen das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe es heute ein bisschen nachgelesen. Die Abschlusspressekonferenz ist ja noch nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wer noch fit wird. Also das ist jetzt auf Grundlage von dessen, wo ich sagen kann, okay, die dürften jetzt eigentlich alle nicht gesperrt sein und wohl fit sein.
Ja, auf jeden Fall spannend. Bei uns, Kerstin, bin ich jetzt mal frech und faul und sage, wir stellen genauso auf wie letztes Spiel. So. Ist ja eh gerade ein bisschen schwierig zu sagen, ne? Mit dem ja, Interimsgespann. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, oh, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich weiß gerade gar nicht, ob bei uns Leute irgendwie ausfallen mit einer fünften Gelben, aber ich glaube,
Nee,
das wüssten
ich
wir,
habe
ne?
gerade nachgeguckt, aber wir haben halt drei Kandidaten mit jeweils vier gelben
Ja,
Karten.
gut, einer davon ist Atik, ist klar. Ja, nee, sollen sie mal so spielen wie beim letzten Spiel? Wenig Experimente und dann gucken wir mal. Genau. Sven, Ergebnistipp deinerseits. Was steht nachher auf der Anzeigetafel nach 90 Minuten?
Also wir haben noch nie zu null gespielt. 2-1 für Preußen.
Alles klar, also 1 zu 2 sozusagen aus unserer Perspektive. Kerstin, wie ist dein Tipp?
Also,
Also, das klingt schon mal gut. Okay.
ich möchte ja da nochmal den lieben Thomas zitieren, der ja sagte, es wird ja ab jetzt alles super, weil derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es nicht super war, der ist ja jetzt weg. Ja. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen ohne irgendwelche lästigen Zwischenschritte sofort wieder zur Magdeburger Größenwahn zurückkehren und tippe ein 3-0.
Okay, fair enough. Ich habe mich jetzt gerade nochmal von deinem wird alles besser überzeugen lassen und weil ja alles besser wird und wir beim letzten Spiel ja 0 zu 0 gespielt haben, behalten wir einfach das zu 0 Spielen bei und schießen aber ein Tor. Und dementsprechend wird es dann einfach 1 zu 0 ausgehen für uns. Genau, das wäre sozusagen mein Tipp und Wunsch. Ich hatte erst 0-0 stehen, weil ich noch so unter dem Eindruck des Darmstadt-Spiels war und mich so fragte, wie sollen wir eigentlich zu einem Tor kommen? Aber ja, jetzt bin ich so ein bisschen, nachdem was du gerade sagtest, Kerstin, bin ich jetzt so ein bisschen aufgebauter und glaube, wir können das gewinnen mit 1-0. Schauen wir mal, ob wir da richtig liegen oder nicht. Und dann wird es ja interessant. Dann ist eben Preußen, dann ist Illertissen am Mittwoch, wo wir dann direkt wahrscheinlich, also wenn es nach 90 Minuten ausgeht, der direkt ganz brühfrisch nach dem Spiel dann auch aufnehmen. Das wird toll. Und dann gibt's Bochum auswärts. Und also dieses Spiel jetzt gegen Preußen Münster und Bochum auswärts, das sind schon Sachen, also das sind schon Spiele, da muss was Zählbares rumkommen, wenn du die verlierst. X. Dann wird es, glaube ich, relativ schnell, relativ hart dunkel da unten. Also bitte, liebe Mannschaft, straft euch und zieht dieses Spiel. Das wäre, glaube ich, dann jetzt auch schon das Münster-Segment, wenn ich das hier richtig sehe. Und Kerstin, du hast jetzt auch nix in Sonstiges, oder? Ich nehme mich auch nicht. Sven, hast du denn irgendwie Fragen an uns noch? Jetzt haben wir dich ja schon so ein bisschen gelöchert. Oder gibt es jetzt noch irgendwas, was dich interessiert? Genau, wo wir da sozusagen irgendwie noch was Gutes tun können, informativ oder so.
Das Einzige, was mich noch interessieren würde aus eurer Sicht, war der Trainerwechsel oder die Entlassung dann richtig oder?
Ja, gute Frage, schwierige Frage, Kerstin. Ich denke, ich habe jetzt das Privileg, den Ball an dich zu spielen und kann überlegen noch. Also sag du mal.
Also wenn man, ich bin da nach wie vor immer noch zwiegespalten, das muss ich zugeben, weil es ja schon klar war, wenn du einen neuen Trainer holst, dass der sozusagen Zeit braucht. Und die sportliche Führung hat ja bewusst auf einen Trainer gesetzt, der noch nie in der zweiten Liga gecoacht hat. So. Und dass es da eine krassere Lernkurve natürlich gibt und auch braucht, dachte ich zumindest, wäre allen vorher klar gewesen. Nun kam natürlich aber auch die schwierige Geschichte mit den ganzen sehr, sehr späten Transfers noch dazu und die Frage, wie konnten diese Spieler wirklich gut integriert wurden? Sind sie gut integriert worden? Keine Ahnung. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat, auch eben dieses ganze Neue zu verarbeiten. Und diese Zeit vielleicht auch dem Trainer und der Mannschaft gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch gestehen, gerade die Spieltagspressekonferenzen, die halt hinterher stattgefunden haben, zeugten doch von einer immer größeren, naja, Unklarheit, wieso, weshalb etwas passiert ist oder nicht umgesetzt wurde. Und man hatte irgendwann nur noch das Gefühl, ja, dass das Markus Fiedler wirklich nicht wusste, wie er jetzt, was er jetzt noch versuchen soll, um diese Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Und dann ist Fußball dann doch das Geschäft, das es ist. Und ja, es sind
Ja.
die Dinge getan worden. Am Ende muss ich gestehen, und das haben wir jetzt auch schon zur Genüge in den letzten Wochen besprochen, war das, was uns so erregt hat, nicht unbedingt die Tatsache des Trainerwechsels an sich. Ich glaube, was eben kritikwürdig ist, ist, wie es abgelaufen ist und zu welchem Zeitpunkt.
Ja, kann ich mich eigentlich voll anschließen. Also ich glaube am Ende. Also ich bin grundsätzlich einfach super enttäuscht von der Mannschaft, weil also es gibt Aussagen jetzt auch vom Interimstrainerteam und so, die so in die Richtung gehen, naja, die Mannschaft muss sich wohlfühlen und hat nun lange unter Christian Tietz trainiert und eine bestimmte Spielweise und so. Und da klingt für mich auch so ein bisschen so einfach durch, dass es da wahrscheinlich auch bei den Führungsspielern einige gab, die jetzt vielleicht jetzt nicht so aufgeschlossen waren gegenüber dem, was Markus Fiedler da mitgebracht hat und so weiter. Also ich hätte mir da sehr gewünscht, dass der sozusagen Trainer aus der Mannschaft heraus auch einfach mehr Unterstützung bekommt. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er mehr Unterstützung, nochmal deutlicher mehr Unterstützung bekommt, sozusagen von der Leitungsebene. Das gab es in der Geschichte des FCM ja durchaus auch schon mal. Mit Jens Hertel, der dann zur Trainerlegende wurde bei uns, bei dem dessen Einstand auch nicht so super war und wo dann aber eben der damalig sportlich Verantwortliche sich hingesetzt hat, öffentlichkeitswirksam, und gesagt hat, also bevor hier der Trainer geht, gehen Spieler. Das ist unser Trainer und mit dem machen wir jetzt weiter. Das hat man nicht gemacht bei Markus Fiedler. Jetzt sind wir natürlich auch nicht, naja, in der Kabine und so weiter. Das muss man schon noch alles dazu sagen. Und wenn es am Ende des Tages eben so ist, dass die Mannschaft sagt, hier mit dem können wir nicht arbeiten, dann ist es so. Und ich meine, hast es ja vorhin auch gesagt, Sven, ne? Ich meine, wenn man auf die Tabelle guckt, dann naja, sind die Mechanismen des Geschäfts eben wahrscheinlich so, wie sie sind. Ob es richtig war, wird sich erweisen einfach. Also das wird man dann sehen. Also wenn wir den Klassenerhalt schaffen dann ein paar ganz gute Ergebnisse haben, dann war es wahrscheinlich wirklich die richtige Entscheidung. Was man bei Markus Fiedler auch wirklich mit dazu sagen muss, ist, der kam halt einfach auch in eine ganz, ganz schwierige Situation, für die er nichts konnte. Und das ist eben sozusagen meine große Kritik an dieser ganzen Thematik, dass die Person, die da eigentlich die Verantwortung für trägt, nämlich Ottmar Schork, aus meiner Sicht zu gut bei wegkommt bei der ganzen Nummer, auch was eben die Gremien betrifft und die Vereinsführung. Also jemanden, der jetzt ein paar unglückliche Entscheidungen, ein paar sehr unglückliche Entscheidungen hat, in 2025 so einen Persilschein auszustellen, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Finde es super schade für Markus Fiedler, der super sympathisch war. Aber vielleicht war das Ding in der Gesamtheit, so was er dann vorgefunden hat und die Rahmenbedingungen, die er hatte, dann auch eine Nummer zu groß. Und ich glaube, es war dann letzten Endes vielleicht wirklich, wirklich unvermeidbar so. Und ich hoffe einfach sozusagen jetzt im Sinne des Vereins, dass das jetzt auch Früchte trägt, diese Entscheidung. Aber wie Kerstin schon sagte, wir hatten da jetzt schon zwei stark befindlichkeitsfixierte Folgen zu, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, auch emotional. Und da ist vieles, wäre vieles noch aufzuarbeiten und aufzuräumen, aber es gibt ja jetzt die Order der Geschlossenheit und des Unantastbarseins und so weiter. Und das ist eben faszinierend, wie es beim FCM wirklich, wirklich funktioniert, dass sich einzelne Leute den Verein dann dolle, dolle gut untertan machen und die Gremien machen irgendwie mit. Aber gut, das war nicht deine Frage. Deine Frage war Trainerwechsel und genau.
Ja, finde ich spannend. Bei uns war es ja letzte Saison auch so, irgendwie 5, 6 Spieltage. Wurde dann das erste Mal irgendwie zusammengesessen, woran es denn hapern könnte. Und 3 Spieltage vor Ende der Saison ist ja Hildmann entlassen worden dann. Also ja. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum habt ihr euch nicht vorher schon zusammengesetzt? So, was könnte man besser machen, was passt nicht und so. Und dann ist sowohl über die Mannschaft herangetreten und gesagt, so, das geht gar nicht mehr. Und dann ist Hildmann auch entlassen worden. Aber so die genauen Dinge weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mir damals die Frage gestellt, weil es dann öffentlich gemacht worden ist, man setzt sich 5, 6 Spieltage vor Ende der Saison, wo es um den Klassenerhalt geht, dann das erste Mal zusammen und macht mal so ein Sit-in und bespricht mal alles. Dann denke ich mir so, okay, warum nicht früher?
Ja, genau.
Und dann denkst du ja auch so, okay, habt ihr jetzt die ganze Zeit zugeschaut, ihr kennt doch die Ergebnisse, warum ist die Mannschaft nicht früher irgendwie herangetreten, keine Ahnung.
Naja, aber
aber so ist das Fußballgeschäft, ne?
Das stimmt. Aber gerade bei Hildmann, also das stimmt, das hatte ich vorhin vergessen zu fragen. Ich meine, der hat ja nun auch eine besondere Geschichte mit Preußen Münster, ist nach dem Abstieg geblieben, hat da auch Sachen mit aufgebaut. Da kann ich mir schon noch vorstellen, dass der ja schon so eine Art, schon einen gewissen Status auch hatte, wahrscheinlich auch in der Fanszene und im Verein und so. Und dann kam er hinten raus so ein bisschen, dass es da offensichtlich zwischenmenschlich so ein bisschen knirschte. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass diese Entscheidung, ihn zu entlassen, jetzt auch nicht bei allen sozusagen so positiv aufgenommen wurde, oder? Oder wie war da so die Stimmung nach dem?
Wir haben ja eine Facebook-Gruppe mittlerweile mit 15.000 Leuten, die wir administrieren. Da ging es dann hoch und runter. Also da hast du so viele Kommentare, Beiträge und jeder ist pro oder contra. Da wird alles ausdiskutiert ohne Ende. Also das hat schon eine hohe Welle geschlagen, eine sehr, sehr hohe Welle. Genauso wie der Grodowski-Transfer letzte Saison im Winter nach Bielefeld. Genau das Gleiche. Also da geht es dann ab in Social Media, das glaubst du gar nicht. Und da kommst du gar nicht mehr hinterher mit dem Lesen, mit dem Administrieren, mit dem Löschen, Sperren. und so weiter. Der hatte schon Kultstatus, weil der einfach Rekordtrainer von Preußen Münster mittlerweile ist, 5,5 Jahre. Da entlässt du den mal nicht. Das wäre genau wie wenn du Frank Schmidt bei Heidenheim gerade vor die Tür setzt.
Naja.
Ja, also so in etwa. Ja, Frank Schmidt ist eine Legende. Respekt vor der Leistung, aber ja, da ging es hier richtig ab. Das
Ja,
war
krass.
richtig heftig.
Ja, krass. Naja, klar, aber das ist auch, also Thomas würde jetzt wahrscheinlich sagen, naja, ist interessant, wie sozusagen Fußballfans alle irgendwie ähnlich ticken. Das ist ja überall das Gleiche, ne? Wenn man dann sozusagen so jemanden
Ja,
hat, mit dem man viel verbindet und so.
aber
Genau.
ich glaube, als Tietz gegangen ist, war es genauso und Hertel, glaube ich, genauso. Ne? Das
Genau.
sind
Ja,
dann.
Tietz war noch mal ein bisschen anders. Also Hertel, ja, Hertel war wirklich so ein bisschen. Oh, also das war schon nicht so einfach, das ihm wirklich, weil mit dem Mann verbinden wir da wirklich sehr, sehr viel. Bei Christian Tietz war das was anderes. Also der hatte uns ja oder mich ja verloren, also nach seiner Scheibenwischergeste gegen die Kurve, also letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Das war alles ein bisschen merkwürdig. Also ich fand ihn, ich habe ihn schon eher auch kritischer gesehen, weil er wohl auch zwischenmenschlich, das ist nicht alles immer so ganz super, super dolle toll war. Und die Art und Weise des Abgangs, naja, und da sind wir auch wieder beim Sportdirektor und die Art und Weise, wie das dann gespielt wurde, das war halt schon auch alles ein bisschen schräg. Und am Ende des Tages waren, glaube ich, viele Leute auch froh, dass das dann, also dass die Trennung dann auch irgendwann endlich vollzogen wurde, weil es einfach merkwürdig ablief. So, aber was man bei Christian Tietz eben auch sagen muss, und das bei aller Kritik an ihm, steht das ja unterm Strich auch, hat er auch, also hat sehr, sehr viel für den FCM gemacht, hat schon auch Erfolge gefeiert, möchte ich da gar nicht kleinreden, ne? Also der hat da schon auch seinen Anteil in der FCM-Historie, definitiv, aber ich bin mit ihm nicht warm geworden so und fand das jetzt irgendwie auch nicht schlimm, dass er dann gewechselt ist so. Aber da gibt es auch andere Stimmen, ne? Das ist wie immer,
Ja,
aber
glaube ich.
genau, ist dann so das Ding. Na fein. Ja Mensch, da haben wir uns jetzt dann doch hier fast 2 Stunden ausgetauscht mit Live-Bestellung im Podcast von Kaltgetränken. Das finde ich sehr, 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 sehr großartig und würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Punkt und lassen dich jetzt deinen Abend in Ägypten zumindest noch ein Stück genießen und deinen Urlaub auch.
Danke.
Und ja, vielen, vielen Dank, Sven, für deinen Besuch und für deine Einblicke. Hat eine große, große Freude gemacht, dass du mal wieder bei uns vorbeigeschaut hast. War sehr, sehr cool.
Hat super viel Spaß gemacht. Ich danke für die Einladung, wie immer. Und freue mich dann demnächst hoffentlich zum Rückspiel dann.
Ja, da, also die Einladung ist hiermit natürlich ausgesprochen und wenn der Verein nicht wieder komische Dinge macht, dann machen wir das auch sehr, sehr gerne. Und wenn es zeitlich passt, dann kriegen wir das hin. Ich meine, wenn wir das jetzt mit Ägypten schon hinbekommen haben, dann sollte das doch auch aus dem Münsteraner Arbeitszimmer auch funktionieren. Wir kriegen das hin. Wir melden uns gegenseitig einfach beieinander und dann passt das auch.
Das wird klappen.
Genau. Also 06.de wird natürlich auch nochmal ordentlich verlinkt bei uns hier in den Shownotes. Da könnt ihr da auch nochmal schauen. Genau, und dann ja, treffen wir uns nächste Woche hier wieder nach 2 Spielen dann tatsächlich, nämlich dem Preußen-Münze-Spiel und Illertissen. Was sehr, sehr schön ist, haben wir also viel zu besprechen, wird dann also nächste Woche auch recht, recht lauschig. Dann entlasse ich jetzt hier in unserem virtuellen Podcast-Studio mal alle in die Nacht und euch da draußen, in was auch immer ihr jetzt tut, nachdem der Podcast hier vorbei ist, schaltet dann gerne nächste Woche wieder ein und dann gibt es jetzt einfach noch das Outro und ein großes Tschüss in die Runde. Macht es gut. Bis denne.
Adios.
Ciao.
Niemand kann